Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Und heute ist es soweit. Wir haben alle sehnsüchtig darauf gewartet, schlaflose Nächte gehabt, aber heute präsentieren wir euch das Finale von Moonraker. Und wir, das bin einerseits ich, der Bene, aber auch vor allem mir mal wieder live und digital zugeschaltet, der Leon. Servus!
Ja, servus zurück. Das ist ja eine euphorische Anmoderation, die hätte ich ja so nach verschiedentlichen, etwas gedämpfteren Tönen zuletzt nicht erwartet, aber freut mich, dass du so Bock drauf hast. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie immer, einerseits, andererseits auch, ja, so ein bisschen, wie soll ich es nennen? Ja, gespannt ist eigentlich schon das richtige Wort, was du so am Ende rausgefunden hast. Wir haben heute wieder unser tolles Ranking mitgebracht. Das ist der Moment der Wahrheit, ob dann der Film wirklich so bodenlos schlecht abschneidet, wie du vielleicht erwartet hast. Vorher erwartet uns aber ja natürlich noch der zweite Teil erstmal. Und ich glaube, so das ein oder andere da drin kann man sich schon ganz gut ansehen. Wir wollen es ja nicht gleich zu negativ hier einsteigen.
Ja, wenn du das sagst, dann können wir das mal so
hinnehmen. Ja, dann
korrigiere
ich. Ich möchte hier an der Stelle nicht zu negativ einsteigen.
Ja, für meine harten Worte spare ich mir dafür das Ranking auf. Ich versuche den Teil bis dahin erstmal relativ neutral zu vertreten, wenn es die Situation hergibt. Aber ich habe ein großes Tohuwabohu ja im Vorfeld drum gemacht. Das ist absolut nicht mein Lieblingsfilm. Und es ist ein Film, der mich fast aus dieser ganzen Bond-Reihe rausgekickt hätte, weil das einfach für mich so weit weg ist von der Idee, wie ich einen James Bond sehe. Aber wie gesagt, ja, dazu glaube ich.
Da müssen wir an der Stelle natürlich auch nochmal festhalten, dann gäbe es diese schöne, eure Lieblingspodcast-Reihe natürlich nicht, wenn du aus dem Bond-Universum rausgekickt worden wärst. Mit was wären wir dann wohl eingestiegen?
Hätte ich dich ja nicht mit da reinschwatzen können. Das ist
absolut, aber mit was wären wir eingestiegen? Vielleicht hätte es das nie gegeben. Also schön, dass du dich durchgequält hast. Dann heute nochmal ein weiteres, vielleicht letztes Mal, Fragezeichen.
Boah. Kann ich ihn für immer und ewig in den Schrank stellen und ihn wieder rausholen, super.
In die ewigen Jagdgründe des Bond-Universums.
Ja, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Teil von Moonraker, dem Film, wäre es natürlich ganz, ganz cool, wenn du unsere lieben ZuhörerInnen auf den Stand der Dinge bringst, für alle, die letzten zwei Wochen irgendwie was Wichtigeres im Kopf hatten als unseren Podcast, unverständlicherweise. Die brauchen natürlich mal wieder eine kleine Auffrischung, wenn sie den Film nicht eh total verinnerlicht haben.
Klar, die gebe ich natürlich wie immer gerne. Wir waren ja stehen geblieben in Brasilien, als der gute Bond verkleidet als Western-Bandit, sage ich mal so lapidar daher, auf dem Pferd unterwegs war und eben an einem Art Kloster, so viel können wir glaube ich vorwegnehmen, angekommen ist. Aber davor ist ja schon einiges passiert und zwar befindet sich Bond auf einer Mission, eine entführte Moonraker-Rakete oder Space Shuttle oder wie auch immer man es nennen möchte, wieder zu beschaffen bzw. die Verschwindensgründe aufzuklären und ist dabei unter anderem dem Unternehmer und Hersteller Drax auf der Spur, bei dem er vor Ort dann auch erste Hinweise findet, die ihn weiter nach Venedig und eben dann später nach Brasilien geführt haben. Unter anderem traf er dabei bereits auf Holly Goodhead, das ist eine Scheinassistentin, die bei Drax arbeitet und für das Raumfahrtprogramm zuständig sein soll. Wie sich herausstellt, ist sie aber wohl eher eingeschleust und soll ebenfalls verschiedene Sachen herausfinden. In Venedig führt sie ihn dann sogar unfreiwillig zu einem Labor, in dem verschiedene tödliche Flüssigkeiten, die wir bisher weiter noch nicht aufgeklärt hatten, hergestellt werden, die vermutlich, so viel wollen wir, können wir vielleicht auch schon sagen, nochmal wichtiger werden im Verlauf des Films. Und ja, Bond hat dann den Vorschlag gemacht, mit Holly Goodhead unter anderem zusammenzuarbeiten, was sie aber erst nach einem Mordversuch von unserem guten Beißer, der natürlich auch nicht fehlen darf, dann einigermaßen annimmt. Und ja, soweit waren wir in etwa gekommen. Bisschen prekäre Lage, so richtig, wo es hingeht, wissen wir noch nicht und steigen eben dann diesmal mit unserem kleinen Banditen im Kloster ein.
Jo, also ehrlicherweise alles, was dem Karneval nahestehend, haben wir quasi besucht, außer die deutschen Städte. Vielleicht kommen die noch, wir werden es sehen. Aber Venedig war dabei, Rio war dabei. Alles mit Punk und Gloria wurde abgedeckt. Und du hast richtig gesagt, James in bester Western-Montur auf dem Weg, auf seinem Pony.
Ich frage mich da ja immer noch, wie es dazu kam, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das konnten wir letztes Mal nicht auflösen und es wird auch diesmal vielleicht etwas schwer. Ich sehe da noch keinen Anhaltspunkt. Aber wir wollen ja nicht gleich so einsteigen.
Ja, Er spielt auf jeden Fall das Lied vom Tod, betritt die Klosteranlage und trifft, wer hätte damit rechnen können, auf etliche Mönche, die dadurch ihre Gänge streifen, und macht auch ihre erste Tür direkt auf und sieht, wie zwei Mönche miteinander kämpfen, also einen Übungskampf haben quasi. Kam so ein bisschen überraschend daher, man hat sich dann anscheinend in der Tür geirrt, macht schnell wieder zu, geht weiter und trifft natürlich wieder mal auf Moneypenny. Also der Secret Service wirklich mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man gesagt hat, wir arbeiten dezentral und schleppen auch immer Sack und Pack mit.
Ja, ich weiß, es ist krass, es ist geil. Wenn du dir mal vorstellst, was es bedeuten würde, da haben die schon eine gute Logistikabteilung auf jeden Fall.
Ja, er möchte gerne, also er sieht ziemlich fertig aus, sie sagt, war wohl ein harter Urlaub und er will ja von Rio erzählen, weiß aber, er hat ja schon beim Auftakt des Films versucht, diesen Fallschirmsprung irgendwie nahe zu bringen, und da hat sie ihm nicht geglaubt und bricht deswegen seine Geschichte relativ schnell ab und sagt, ja, glaubt sie ihm eh nicht. Er wird dann weitergeleitet zu Q, der auf dem Innenhof zugange ist und dort auch so ein kleines Außenlager vom Quartier hat. Da wird auch mal prompt so eine Art Kugelwurfseil losgeschickt um den Hals von einem Dummy, und sobald sich der zuzieht und die Kugeln irgendwie in Berührung mit dem Hals kommen oder untereinander kommen, ich weiß es nicht genau, springt das ganze Ding in die Luft, also wie so eine Art Mine, Granate mäßig, also der ganze Dummy ist dann halt geköpft. Dann bekommen wir auch noch eine Laserwaffe demonstriert. Kleiner Teaser auf das, was uns noch schreckenswerterweise erwartet.
Und kleiner Side-Fact vielleicht auch, die Produktion der ganzen Waffen ist aus Spielzeug-Uzis entstanden. Also ganz, ganz spannende Genese der Waffen in dem Fall. Und ich glaube, wir kommen später auch nochmal zu Pistolen in der Form. Die haben sie dann praktischerweise aus alten Föhnen hergestellt. Auch ganz geil. Kleiner Fun-Fact vielleicht am Rande.
Ah, sehr gut. Sehr gut eingeworfen. Ja, diese Laserwaffe schafft es mit ihren Strahlen, einen Wachsdummy zum Schmelzen zu bringen. Natürlich, also wir haben jetzt hier schon eine ganz, ganz krasse Star-Wars-Referenz, passend zu den 70ern, was man halt so im Bond-Universum braucht. Dann geht es weiter. Beide, also Q und James, gehen zusammen zu M's Büro. Wie gesagt, also anscheinend traut man James mittlerweile gar nichts mit. Kompletter Kompetenzverlust seinerseits. Man muss jetzt überall im Ausland, also wirklich sowohl den Leiter des Secret Service als auch seine Sekretärin wie auch den Quartiermeister mitschleppen. Sei es in Macau oder China an sich oder eben im letzten Teil waren wir ja auch nochmal unterwegs.
Absolut.
Da waren wir halt mal ganz schnell irgendwo in Ägypten, in einem Pyramidenkomplex oder einem Tempelkomplex, und jetzt sind wir halt in einem brasilianischen Kloster.
Ja, vor allen Dingen muss man sich ja geben, wir sind ja hier an diesem Punkt immer noch in Brasilien, und eigentlich gibt es ja schon die klassische VH-Abteilung oder Station, wo wir uns auch gefragt haben, wie es dazu kommt, ist aber nicht geklärt. Und dann machen sie aber nochmal ein neues Lager irgendwo in den hintersten Bergen für Banditen auf oder so, man weiß es nicht. Also es ist schon, die haben schon zu viel Geld, glaube ich auch.
Ja, ich hab die ja auch alle gern, sei es ein M, sei es ein Q, auch sei es eine Moneypenny. Mhm. Aber ist das gerade notwendig, dass man die da reinwirft, anstatt dass man irgendwie eine Art von Kommunikationsnetzwerk nutzt, um miteinander irgendwie zu interagieren? Ja, weil wir haben sie in den ersten Teilen auch nie gebraucht.
Genau, und die haben dann auch immer gleich eine ganze Teststation vor Ort, wo die neuesten oder der neueste vom neuesten Shit getestet wird. Macht natürlich auch Sinn, es über einen Erdball verteilt zu testen. Ich weiß ja nicht, aber lieber baue ich 20 solcher Dinge auf und habe trotzdem noch eins in London, oder wie war da der Plan? Naja.
Ja, gut.
Kleinigkeiten.
Genug aufgeregt. Q hat nämlich Infos, die interessieren James nur leider gar nicht, weil der möchte in erster Instanz wissen, ob man Informationen zu Holly hat. Leider nein. Jetzt darf Q loslegen und James' Vermutung mit der Probe aus Venedig stimmt. Das ist ein toxisches Nervengas gewesen. Und besonders daran ist es für Tiere gänzlich unbedenklich. Das erklärt, warum die Ratten nicht krepiert sind, aber nach wie vor haben wir dann Fragezeichen, woher die Notwendigkeit stammt. Dann will James die Formel des Gases sehen, die hat Q natürlich vorbereitet in einer PowerPoint-Präsentation, ist gar kein Problem, und erkennt sofort an der Formel, dass es aus einer Pflanze gewonnen wird. Klar, eine Folie weiter wird dann auch gezeigt, welche Pflanze es genau ist, und James identifiziert sie als seltene Orchideengattung, genauer Name spare ich jetzt mal aus. Q sagt, die gilt eigentlich als ausgestorben, doch irgendein Forscherteam oder ein einzelner Forscher hat sie im Amazoko gefunden. Und jetzt kommt wieder Klugscheißer James, der sagt dann, ha, Tapirapel hat man den gefunden, nicht im Amazoko, blabiblub, also südlich eher und nicht so nördlich, wie Q das ja angedacht hatte oder präsentiert hatte. Dafür bekommt er natürlich erstmal einen Schulterklopfen von M, der sagt, boah, James, klasse. Kleine Frage da, hat sich Q irgendwie nicht vernünftig vorbereitet oder?
Ja, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, was hat Bond gemacht? Der zaubert einfach mal Let Him Cook mäßig und bringt dir da die Formel und sonst noch was dahin und kann dir erklären, aus welchen chemischen Bestandteilen der ganze Spaß ist und ob der auf dem Südhang oder Nordhang wächst. Also, ja, weiß ich nicht.
Dann ist das Gespräch auch relativ schnell beendet. Der soll halt logischerweise dahin aufbrechen, bekommt dann von Q noch ein Boot gestellt, was er natürlich pfleglich behandeln soll. Haben wir ja gelernt in der Vergangenheit, das Ding sehen wir nie wieder. Und schon streift James über einen Fluss im Urwald von Brasilien mit einem hochmodernen Schnellboot. Also richtig unpassend in diese Szenerie. Mhm. So ein Ding stelle ich mir in Monaco am Hafen vor oder so, aber nicht im Amazonas-Bereich.
War sicher ein leichtes, es da vor Ort zu bekommen.
Nur durch, dass das Ding kein integriertes Navi hat oder Kartensystem. Er muss oldschool-mäßig mit einer händischen Karte arbeiten und muss dafür ein bisschen Tempo rausnehmen. Dann will er sich gerade die Karte ein bisschen genauer angucken und schon kommen die ersten Mörsereinschläge direkt neben ihm runter. Er wird verfolgt und das von keinem Geringeren als Drax Crew, die mit ebenfalls einem Boot ihm auf den Fersen sind. Doch James hat natürlich Spielzeuge an Bord. Abteilung Q hat wieder mal geliefert. Erstmal gibt es eine schusssichere Rückwand, genauso wie damals im DB5. Und dann auch noch ein paar Unterwasserminen. Zwei Ausleger dieser Minen kommt das Boot drumherum. Doch beim dritten fliegt das ganze Ding in die Luft. Doch schon kommen zwei weitere Boote. Diesmal mit der Präsenz von Beißer. Also der ist am Start und beteiligt sich selbst an dieser kleinen.
Ganz ehrlich, dass der das Boot nicht selber trägt und hinterher rennt und nicht dadurch schneller ist oder so, wundert mich dann auch, aber hat er gut gemacht.
Ja, ist der wichtigste Mann. Und wir wissen auch, wenn er bei der Verfolgung dabei ist, dann ist die meistens von Erfolg gekrönt. Nicht. James packt einfach mal ein Mini-Torpedo aus, jagt damit eins der Boote wieder mal in die Luft. Hintergrundmusik klingt auch eher nach einem netten Abenteuer-Sound und nicht so sehr nach Spannung.
Ich habe mir Indiana Jones oder Jurassic Park aufgeschrieben.
Ja, genau. Wir entdecken gerade eine große, neue, unbekannte Welt. So ist der Soundtrack und nicht. Ja. Hier geht es gerade um Leben und Tod.
Aber und vielleicht, wenn man Glück hat, gibt es auch irgendwo noch ein paar vielleicht Dinosaurier oder so, man weiß es nicht. Ist eher so ein bisschen lieblich gemacht.
Dann kommt das andere Boot mit Beißer an Bord aus irgendeinem Gebüsch gesprungen. Also die haben quasi irgendeine Schanze gefunden und brettern damit einmal durch so einen Gebüschbereich, springen über James seine Kiste drüber. Man sieht dann recht deutlich bei diesem Sprung und bei der Landung, da sind Dummies zum Einsatz gekommen oder das Ganze wurde modelliert, weil das sieht irgendwie sehr, sehr seltsam aus. Dieses Überbeugen vom Fahrer des Bootes wirkt irgendwie so, als hätte er danach keine funktionierende Wirbelsäule mehr, aber das kann jetzt auch nur interpretiert sein. Dann haben wir Beißer, der auch immer wieder in Nahaufnahme gezeigt wird, ist leider wieder schlecht gealtert, ähnlich wie bei diesen Skiverfolgungen oder so aus der Nahaufnahme. Wir erkennen deutlich die Leinwand als Hintergrund. Aber nun gut, das ist, glaube ich, einfach ein Zeitrelikt. Da kann man nichts machen. Dooferweise fahren beide Boote auf einen Wasserfall zu. Für James kein Problem, er hat wieder mal das passende Knöpfchen an Bord, nämlich er kann einen Drachenflieger ausklappen, an den er sich dann hängt. Kleine Referenz da an Live and Let Die, wo wir da ja auch schon mal so ein Ding hatten.
Ja.
Und schafft es jetzt im letzten Moment, sich eben an den Flieger zu hängen. Das Boot macht einen Abgang, wird geopfert. Q wird sich sehr bedanken dafür und fliegt davon. Beißer hingegen schafft es lediglich, das Steuer rauszureißen, also das Lenkrad vom Steuer rauszureißen. Und anstatt das Boot dann beizudrehen, was vielleicht seine Intention war, haben sie jetzt keine Möglichkeit mehr zu manövrieren und knallen halt mit dem Boot in den Abgrund. Und natürlich können wir davon ausgehen, alle werden sterben. Nur Beißer, der ist wie Jesus und kommt einfach immer wieder.
Ja, da hätte man eigentlich so ein paar lange Haare verpassen sollen. Hätte ihm auch gestanden und dann hätten wir da den Vergleich noch mehr gehabt.
Stichwort Nahaufnahme, auch bei James seinem Flug haben wir wieder so Aufnahmen, die leider nicht so gut gealtert sind. Auch wieder da wird ganz klar deutlich, dass der Hintergrund drauf oder dass James über den Hintergrund draufgelegt wurde. Die Fernaufnahmen sind aber wirklich okay und er landet dann eher unsanft im Urwald. Man könnte jetzt mal in Urwald-Orientierung immer so ein Problem, gerade in diesen nicht erforschten Gebieten, ist vielleicht nicht so einfach ohne Hilfsmittel, aber er macht gefühlte 5 Meter durch diesen Wald und zack, sieht er einen Mini-Wasserfall, hinter dem eine Frau in einem weißen Kleid verschwindet. Und er läuft dann weiter auf eine Lichtung und findet, ich weiß nicht, ob es dieselbe Dame ist oder eine weitere Dame, ich bin nicht ganz sicher.
Spielt auch keine Rolle, er läuft den Damen halt wie immer hinterher. Scheint mehrere zu geben, wie wir auch gleich wieder sehen werden.
Genau, und der folgt ja auf jeden Fall bis zu einem Azteken- oder Maya-Tempel. Mhm. Die wird dann sie betritt dann diesen durch einen Geheimgang, guckt aber auch ja drauf, dass James folgen kann, also hat genau mitbekommen, da ist der Kollege da und den nehme ich da mal mit quasi. Also James hat da leichtes Spiel, macht sich hinterher und kommt in eine Art künstlich angelegtes Paradies im Inneren. Natürlich haben wir auch wieder Wasserelemente drin mit einer Brücke, die übers Wasser führt oder also zum Bächlein führt. Da haben wir auch wieder so eine Referenz zu Man lebt nur zweimal. Da hatten wir ja auch diese Brücke über das Piranha-Becken, wo man dann abkippen konnte und Helga Brandt den Abgang gemacht hat. Und ja, die Frau lockt James dann mit dem Finger, ihm zu folgen. Weitere Damen in relativ freizügigen weißen Outfits kommen dazu. Er denkt wahrscheinlich, hey, ich bin jetzt hier wirklich im Paradies gelandet, ganz nach James' Geschmack. Er freut sich auch so ein bisschen. Die Damen decken viele verschiedene Ethnien ab. Das fällt irgendwie auf.
Ich wollte gerade sagen, das fällt extrem auf. Es ist auch von jedem eine dabei. Und sie haben anscheinend unsere letztmalige Aussage gehört, als wir uns beschwert haben, dass wir die Damenwelt nicht auseinanderhalten können. Ich glaube, es war unter anderem beim Schießen und oder bei der
Jagdszene. Ja, beim ersten Kennenlernen.
Irgendwo, ne?
Ja, beim ersten Kennenlernen, genau. Ja, da haben sie uns entgegengekommen und anscheinend James auch. Er wird freundlich angelächelt, will aber partout nicht über diese Brücke von diesem Bächlein gehen, weil er da irgendwie den Braten riecht. Kommt aber irgendwie, also schleicht dann so drumherum und kommt dann an eine falsche Stelle. Dort ist nämlich so eine andere Falle installiert, einen Stein, der sich quasi einmal abkippt und James damit ins Wasser befördert.
War wieder zu erwarten, muss ich leider an der Stelle sagen. Also vielleicht bin ich auch diesmal krass im Game drin und denke mir alles schon vorher, aber es war wieder so eine Szene, wo ich gedacht habe, ich weiß einfach, was passiert. Finde ich schade.
Jetzt könnte man meinen, okay, sind es wieder Piranhas oder ein Krokodil oder ein Hai, hatten wir alles schon mal gehabt. Nein, wir sind pfiffiger, es kommt eine riesige Python aus einem Loch geschwommen und schnappt sich relativ schnell James, bevor der ans Ufer kommen kann und macht ihren Job und will ihn einfach würken. Die Damen schauen sich das Schauspiel relativ emotionslos an, doch James findet zufällig in seinem Revier den Kuli von Holly aus Venedig, der hat ja Gift gehabt und kann damit die Python im letzten Moment töten, kommt an Land und steht vor einem pitschnassen Beißer, der ihm dann noch problemlos auf die Beine zieht, wie so einen kleinen Jungen. James will ihn dann auch schlagen, das hatten wir ja auch schon 20 Mal, dass er versucht, Beißer zu boxen, dann klirrt's irgendwie mal, weil Beißer irgendwie halb Metall, halb Mensch ist.
Rüstung an oder so, man weiß es nicht.
Also kein Wirkungstreff erzielt. Dann kommt kommt Hugo Drax auch noch in die Szenerie mit zwei Wachen. Und dann erst gehen die Damen oder der Großteil der Damen. Drax teilt dann James relativ gelangweilt mit, dass er da ein ziemlicher Spielverderber ist. Schon wieder macht er im Strich durch die Rechnung. Alles muss er kaputt machen. Jetzt hat er ihm sogar seine Lieblingspython getötet. Also so ein Scheiß aber auch. James drückt dann nochmal aus, warum. Er hat nämlich das Gefühl, sie wollte ihn erdrücken. Und da hat er nicht so Bock drauf, deswegen ja. Drax geht dann und teilt Beißer mit, dass James zu folgen hat, also wird James unsanft gebeten, eben dies zu tun. Sie gehen in ein sehr futuristisches Kontrollzentrum mit vielen wild angeordneten Bildschirmen, Leuten, die in irgendwelchen Glasstühlen mit Headsets hocken, also ganz, ganz abgespaced das Ganze. Und James will wissen, was Drax hier treibt und warum hier die Orchideen auch noch teilweise rumhängen, also was hat es genau damit auf sich eigentlich? Und jetzt geht's wieder los. Wir kriegen erklärt, was er doch für ein cleverer Bursche ist. Ja, die Orchidee war der Fluch einer Zivilisation. Nicht Krieg oder Seuche hat das Volk rund um diesen Tempel ausgerottet oder dieser Stadt, die da ursprünglich war, sondern es war diese Blume und James Folger Drax sei steril gegen diese Orchidee geworden, weil er sie immer wieder zu sich geführt hat in geringen Dosen. Ja, ist korrekt und das Besondere ist, die Blume tötet keine Tiere oder Pflanzen und er will damit ein Gleichgewicht schaffen oder vielmehr auch teilweise zerstören. Und dafür braucht er eben diese Orchidee. Viel mehr Informationen kriegen wir erstmal nicht.
Ist dann auch irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand es so ein bisschen schwammig. Also ich bin jetzt dadurch nicht, außer dass er halt wieder große Pläne hat, aber bin ich jetzt nicht, habe ich nicht die Erleuchtung da drin gefunden, zu sagen, ah ja, ganz genau darum geht es ihm. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist so ein bisschen,
nee.
Ja.
Halt dann haben gesagt. Wir ein Riesenproblem in dieser ganzen Szene rund um das Kontrollzentrum da. Wir haben nämlich einen Großteil, der nicht mitsynchronisiert wurde, nämlich alle Angaben oder alle Kommentare rund um den Launch der Raketen im Hintergrund. Mhm. Alles, was durchgegeben wird, ist halt Englisch. Zwischendurch hast du dann Deutsch, ist ein bisschen nervig. Verstehe ich nicht, warum man das nicht einfach dann komplett eingedeutscht hat.
Ja,
also es wird der Launch des Moonraker 1 durchgegeben. Der ist bereit zum Abheben. Moonraker 2 startet kurz darauf, dann langsam 3 und 4. Jack, Spicer und James schauen sich das Spektakel über die Bildschirme an. Als nächstes ist Moonraker 5 dran. Doch James will dann wissen, warum er denn um Gottes Willen den Moonraker, der eigentlich nach England gehen sollte, entführt hat, wenn er doch einen Arsch voll Moonraker hat. Also, was soll das Theater? Ja, er hat ihn erst an die USA gegeben und dann hat aber doch gemerkt, ja, er braucht doch Eigenbedarf. Also, ich brauchte ihn dann doch. Er hat mit einem ein Problem. Ich brauchte Ersatz und das ging am schnellsten. Also, dieser ganze Fall baut auf so einem Quatsch auf. Ja. Also, ist ja gar kein größeres Ganzes dahinter, weil er hätte einfach noch mal einen Monat warten können. Hat ja keinen Zeitdruck, der Kollege. Neuen bauen können. James wäre nie da gewesen. Ja,
der macht eine spektakuläre Entführungsaktion, obwohl er davor dem der USA zusichert. Und der hätte nicht noch mal in Gespräche gehen können und sagen, hey, Bruder, ich produziere in den nächsten Monaten Neues. Ich habe noch irgendwie eine wichtige, was weiß ich was, Mission am Laufen. Da brauche ich den. Können wir da noch mal verhandeln? Das konnte er nicht machen. Da klaut er den lieber
und also alles so komplett ohne Not.
Genau.
Komplett.
Er klaut ihn lieber und hetzt sich alle Geheimdienste der Welt auf die Fersen, die irgendwie mit den USA verbündet sind. Aber ja, gut. Kann man so machen? Clever, weiß ich nicht.
James soll jetzt auch erstmal an einen kuscheligeren Ort gebracht werden. Beißer darf ihn dahin begleiten und der schleppt ihn zu Moonraker 5, die sich dann so langsam für den Start fertig macht. Er wird in ein Konferenzzimmer gesperrt und trifft dort auf Holly, die auch in diesem Raum ist. Beide freuen sich, umarmen sich, also großes Wiedersehen von den beiden. Welch Ironie des Schicksals. Dann klappt sich der Konferenztisch weg und eine Luke im Dach wird geöffnet und zeigt, ah, scheiße, wir sind in einem Raketensilo unter den Triebwerken. Wenn das Ding hier zündet, dann werden wir einfach verbrennen. Also ist quasi wie so eine Art großes Krematorium. Drax lässt es sich nicht nehmen, kommt natürlich auch nochmal an den Silo ran und hat ein paar letzte Worte dabei. Die beide bekommen eben so einen Privatfriedhof und sagt dann auch noch liebevoll, sterben sie gut, also an Anspielung an leben sie gut. James, dann geht er weg. Das Moonraker 5 macht sich für den Start bereit. James macht sich sofort parallel an eine Luftklappe zu schaffen, weil er natürlich weiß, wir haben jetzt hier keine anderen Möglichkeiten, wir müssen ganz schnell sehen, dass wir rauskommen. Drax ist mittlerweile an Bord von Moonraker 5 gegangen, also fliegt persönlich bei dem 5er mit, warum auch immer, weil wir werden schon auch erfahren, es gibt noch einen 6er, verstehe ich auch nicht so ganz, wo man nicht sagt, okay, erste oder letzte, also
5, gut. Schöne Zahl.
James nutzt seine Uhr diesmal als Gadget, nämlich hat die einen eingebauten Kabelzünder mit irgendeinem Art von Sprengstoff, jagt damit das Schachtgitter in die Luft und beide können natürlich gerade noch rechtzeitig in den Schacht vorankriechen, ohne verbrannt zu werden vom Raketenstart. Und dann soll eben auch noch Moonraker 6 fertig gemacht werden. Der gute Dude hat eine ganze Armada an Moonrakern, allem Anschein nach. Ja, sie klettern dann in diesem Schacht weiter und kommen in den Beladungsbereich raus, verstecken sich hinter einigen Kisten auf einem Transportwagen. Der wird dann durch ein Tunnelsystem gefahren. Dort trennt sich der Wagen, auf dem die sitzen, von allen anderen Leuten. Also die gehen weiter, sie biegen ab. Und ja, deswegen sagt James, okay, hier, wir fahren in die falsche Richtung, wir müssen jetzt mal hier runter, springen dann eben ab. Und zufällig kommt an ihnen ein weiteres Fahrzeug vorbei, wo beide Piloten drauf sitzen. die aus irgendeinem Grund auch abseits von allen anderen unterwegs sind. Ist auch nicht so ganz nachvollziehbar. Und auch selber fahren
als Piloten. Irgendwie ist es sau entspannt, da ins All zu fliegen. Also auch Drax hatte keinerlei Schutzausrüstung. Er chillt sich einfach rein wie in seinen Wohnzimmersessel und fliegt mal schnell, weiß ich nicht wohin,
in den Orbit. Ist wirklich klasse. Ja, beide Piloten werden K.O. geschlagen. Man schnappt sich deren Ausrüstung. Es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Dann fahren eben jetzt Holly und James mit ihrem neuen Outfit zum Moonraker 6. Werden auch nicht am Betreten gehindert. Also man kennt sich halt auch gar nicht. Man muss nichts mehr kontrollieren. Man hat vollstes Vertrauen in alle dort Anwesenden. Man schnallt sich an und Holly sagt, ja, easy peasy, ist auf Autopilot. Dann geht's los. James hadert so ein bisschen beim Anschnallen, doch Holly nimmt ihm die Angst und sagt, es ist alles vorprogrammiert,
da passiert nichts. Du hast null Schutzausrüstung dabei, das wird schon gut gehen, das ist top.
Und du fliegst einfach mal ins All, ohne zu wissen, ob du je wiederkommst. Das ist ja nicht, okay, ich flieg mal nach Italien oder Brasilien, wo dann immer wieder Flugzeuge gehen, sondern das ist im Best Case ein One-Way-Ticket mit Aufenthaltsgenehmigung und bei ihnen nicht mal mit Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Schwierig.
Ja.
Wirklich schwierig. Dann heben sie ab. Ja, Holly kümmert sich um alle notwendigen Steuerungselemente, ist ja vom Fach, wie wir wissen. Und alle Moonraker-Raketen oder Shuttle fliegen im Parallelkurs durch den Orbit. Und ja, es sieht ganz idyllisch aus, ganz romantisch da im Sternenhimmel. Gar kein Problem. Und James guckt sich dann erstmal die Fracht auf seinem Monitor an und entdeckt dort mehrere Passagiere, die in Zweierreihen sitzen. Sind alles Paare, die anscheinend alle furchtbar notgeil sind und komplett aufeinander hängen.
Hab ich auch gedacht.
Und James erkennt, okay, irgendwie hat es hier gerade Parallelen zur Arche Noah, also jeden immer zwei von einer Ethnie oder von einer Art, von einer Nationalität wahrscheinlich. Und sie stellen fest, dass sie auf irgendwas zufliegen, was nicht durch den Radar erkannt wird, nämlich eine riesige Raumstation. Und da, also es wird erklärt, ja, sie kann nicht auf dem Radar erkannt werden durch ein System, okay, aber kriegt man nicht mit, dass man so ein Ding zusammenklöppelt und ins All transportiert oder das regelmäßige Starts ins All hat, kann man das nicht mitbekommen?
Kriegst du nicht mit, dass 6 Moonraker gleichzeitig starten innerhalb von, ich find's eh komisch, innerhalb von 2 Minuten, weil die müssen sich ja wieder irgendwie einholen, so. Die haben sich ja auch gleich und unten, Bond kann noch chillig ein paar Leute fertig machen, sich fertig machen zum Einsteigen. Aber gut, sei mal dahingestellt, aber du kriegst doch mit, wenn von mir aus innerhalb von einer halben Stunde oder wie viel Zeit es war, 6 Raketen von demselben Ort starten, mehr oder weniger.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit der Luftraumüberwachung zu der Zeit los war.
Vor allem, es wird ja später nochmal relevant, ob man das sieht oder nicht. Und das ist, die überwachen das ja offensichtlich.
Genau.
Aber die 6 Moonraker sind ihnen nicht aufgefallen. Gut. Weiß ich nicht. Da zweifle ich aber ganz stark an der Raumfahrtüberwachung.
Ja, du, es wird bist noch immer noch kurioser. Also erstmal erkennen beide, okay, das Ding hat anscheinend ein Radar-Störsystem, kann nicht gesehen werden. Okay, alles klar, ist wie es ist. Die Raketen docken dann am System an. Das muss aber manuell erfolgen. Also Holly carried die ganze Situation erstmal, weil, wie gesagt, beste Expertin dabei. Like ansonsten broke, hätte es natürlich auch James gekonnt. Natürlich hätte es auch James gekonnt. Der hat das bestimmt auch schon mal in einer Simulation irgendwo geübt. Klar.
Was man halt so macht beim Secret Service.
Dann muss ein Dude aus einem der anderen Shuttle ran und einmal in die Station rein, um die Schwerelosigkeit dort anzupassen, also an einem Gravitationssystem einmal hochzufahren, damit sie nicht die ganze Zeit durch die Gegend eiern, sondern eben mit dem Boarding oder mit dem Offboarding beginnen können. Die Schaltzentrale oder diese Kommandozentrale innerhalb der Station auch eigentlich ganz schick geworden. Mhm. Also kann man sich durchaus so vorstellen, aber als würde die ISS mal vielleicht im größeren Format so aussehen.
Ja, fair. Ich fand es auch ganz gut gestaltet so, aber es wurde so ein bisschen wieder verkackt, weil es halt einfach so auf episch gemacht wurde, aber halt nicht Bond-like episch. So, ich weiß nicht, ja, die Musik, die im Hintergrund läuft, ist halt so, ja, kann man schon so machen, dann wird es so gefühlt in Slow Motion, weil es halt irgendwie Schwerelosigkeit darstellen soll. Hatte was von
Odyssey, Odyssey Weltall oder so, das weiß ich nicht. Beißer und seine Dame dürfen auch mit dabei sein. alle wissen auch direkt, was sie zu machen haben. Also alle verlassen die Shuttle, gehen auf diese Station, haben direkt irgendwelche Arbeitsaufträge, mehr oder weniger, und stellen sich dann in diesem Kontrollraum auch auf, beginnen teilweise mit ihrer Arbeit. James beobachtet auch, wie diese Nervengasgloben reintransportiert werden. Und dann beginnt Drax mit einer Ansprache. Aus einem Traum wurde Wirklichkeit. Er will eine neue Superrasse entstehen lassen mit perfekter Physis. Die Nachkommen sollen dann irgendwann auf die Erde zurückkommen. Und diese neue Form nach seinem Willen. Er will eine Dynastie erschaffen unter seinen Gesetzen. Und das war die Ansprache. Also er macht da einen auf Mini-Hitler von wegen, ich möchte die neue Herrenrasse hier etablieren und alles andere erstmal kaputt machen.
Ja, vielleicht sogar über Hitler. Er verkörpert sich ja quasi als Gott. Ich glaube, sagt er sogar einmal, dass die Leute dann irgendwann wieder runter zur Erde geschickt werden und den Rest halt,
genau,
nennst missionieren oder was weiß ich was, als gottesgleich. Ich mir dachte, alles klar, dann viel Erfolg.
Also jetzt wissen wir, okay, er wäre irgendwie so eine Art verquere Art der Arche Noah mit leichten Nazi-Komplexen erschaffen. Spannende, ich sag's mal wieder, Parallele zum Film zuvor, nämlich beim Spion, der mich liebte, war ja Strombergs Ansatz, nämlich eine neue Welt unter Wasser zu erschaffen und die obere auszulöschen, ein ähnlicher, weil da kann er ja auch seinen Gottkomplex ausleben. Jetzt will Drax das Ganze halt aus dem Weltall machen. Also irgendwie ist es alles sehr nah beieinander und es ist, das habe ich ja beim letzten Teil schon gesagt, sehr abstrus, und hier wird es noch viel, viel abstruser. Weiß ich nicht, ob man da nicht mal hätte Sachen nehmen können, die irgendwie greifbarer wären und nicht immer so komplett drüber. Aber
du stellst dir doch auch teilweise selber ein Bein, vor allen Dingen gerade damals. Du konntest doch das alles nicht geil produzieren. Du musst doch voll den Aufwand schieben, um diese ganzen Weltraumszenen zu produzieren, weil du ja nicht geile Filmtechnik wie heute hattest, wo du irgendwas reinschnippeln kannst, was halt auch geil aussieht, sondern du musst ja übel viel in den Studios machen und so. Boah, weiß ich nicht.
Da bin ich bei dir. Also man hat sich da selbst Steine in den Weg gelegt. James schlägt vor, ey, lass uns doch mal das Störsystem ausschalten, dann können die uns von der Erde aus sehen. Holly sagt, jo, klasse Plan, suchen wir mal danach. Die können sich auch komplett ohne Probleme auf diesem Ding bewegen, weil die einzigen beiden, die sie kennen, ist einerseits anscheinend Drax und Beißer und die 20 Mädels, die James schon gesehen haben, aber irgendwie erkennt ihn keiner wieder. Also sie bewegen sich da relativ ohne Probleme, finden dann einen ausgehangenen Plan, wo was ist auf der Station, erkennen, ah, okay, wir müssen dann auf Level 10 durch eine Null-Gravitations-Area. Und in dieser Area eiern sie ziemlich dusselig darum. Es ist so eine Art Zugangstunnel. Und also das sieht nicht aus, als wäre es schwerelos. Also das ist diese Szene, und das kommt ja später nochmal, von der Schwerelosigkeit, das wirkt arg gestellt und nicht authentisch. Und das macht es ein bisschen unschön in der Betrachtung. Ja, und auch da kommen sie easy peasy halt zu der besagten Störzentrale. Da sind auch nur zwei Leutchen. Ein lächelt Holly die ganze Zeit an, haben wir wieder Vibes aus dem Krankenwagen. Dann macht sie kurzerhand beide kalt, also gar kein Problem, James muss jetzt nicht so viel dazu beitragen. Und James resümiert die Situation oder ja, fasst sie zusammen und fragt, ja, hast du das auch bei der NASA gelernt? Nee, sagt sie, bei den Pfadfinderinnen. Dann will sie sich am System zu schaffen machen, doch James hat eine bessere Idee, er reißt das ganze Ding einfach raus, indem er ein Kabel rausnimmt und fesselt an mit diesem Kabel auch nochmal beide Wachleute, damit die nicht irgendwie noch durch die Gegend eiern und sie verpfeifen können. Dann ist das Ding abgeschaltet und mir nichts, dir nichts wird auf der Erde das Signal deutlich. Die NASA erkennt das und die Sowjets haben das auch erkannt. Man hat nämlich einen kurzen Draht zu Gorgol wieder mal und beide sichern sich zu, dass es nicht ihres sei. NASA sagt, ey, ich schicke ein Spezialraumschiff hoch. Gorgol sagt, ich habe 12 Stunden, ansonsten, ja, kümmern wir uns drum und dann gehen wir davon aus, dass es doch eures war und die Konsequenzen spürt ihr dann. Also man droht dann quasi mit dem dritten Weltkrieg irgendwie so durch die Blume.
Ja, kann man mal so nebenbei machen. Ich finde es auch geil, wie schnell sie das einfach erkennen. Also es waren ja Sekunden, Minuten. Klar, es ist ein Schnitt drin, aber es sieht jetzt nicht danach aus, als wäre groß Zeit vergangen, weil die hat Bond auch da oben einfach nicht. Und ja, los geht's. Die sind anscheinend in Hab-8-Stellung und gib ihm.
Der amerikanische General entschuldigt sich noch für das frühe Wecken. Gorgol sagt, ah, er kann eh nicht schlafen, gibt ja eh nur Probleme und kehrt zu seiner jungen Bettbegleitung mit passendem Schnaps, wahrscheinlich Wodka in der Hand zurück. Fand ich jetzt auch nicht so notwendig, dass man zeigt, dass der sich da irgendwie eine jüngere Dame hält, also ja, weiß ich nicht.
War auch insgesamt ein recht kurzer Auftritt vom guten Gorgol, also ja, kann man glaube ich schon einbinden, aber ist, ob es jetzt den Side-Fact noch gebraucht hat, wage ich auch mal zu bezweifeln.
Gut, also die Amis machen ihr Shuttle klar, das startet dann auch, wie du es schon gesagt hast, quasi prompt, also war schon in Abfeuerstellung, man hat einfach kurz die Leute noch gewerkt reingesetzt, gar kein Problem. Auf der Raumstation schickt Drax den ersten Globus Richtung Erde mit dem Nervengift. James und Holly gucken sich das an über eine Brücke, merken doch jedoch nicht, dass Beißer auf einmal hinter ihnen steht und sie dann eben festnimmt. James versucht sich abermals zu wehren, bricht sich aber bei dem Versuch, Beißer zu schlagen, fast die Hand. Also der hat auch gar keinen Effekt dadurch. Auch ein Tritt in die Kronjuwelen klingt eher, als hätte er gegen einen Metallpfosten getreten. Auch kein Wirkungstreffer. Daraufhin wird James getasert und eben abgeführt. Ja. Es wird jetzt aber im Kommandozentrum der Station ein Raketenabschuss von den USA festgestellt. Das macht Drax ziemlich stutzig und lässt das Störsystem checken. Ausgefallen. Ah, schlecht. In dem Moment werden James und Holly vorgeführt. Das Auftreten von James wird kommentiert mit einer Regelmäßigkeit von ungeliebten Jahreszeiten. Also man merkt, Drax ist kein großer Freund von ihm. James lässt es sich nicht nehmen, ein bisschen Kommentare zurückzuschicken, nämlich im Weltall gibt es doch gar keine Jahreszeiten, also was soll der Kommentar? Das
ist Fuchs.
Ja, ja, also der klassische Klugscheißer, woraufhin er mitgeteilt bekommt, für James wird jetzt immer Winter sein, also man will ihn quasi ins All entlassen und dort erfrieren lassen, beziehungsweise ersticken, ich weiß gar nicht, was zuerst eintritt.
Ja, es wahrscheinlich macht dann keinen großen Unterschied mehr, da machst du nicht mehr viel, glaube ich.
James möchte nochmal darauf hinweisen, dass Drax sein Vorhaben absolut bescheuert ist. Der lässt sich nicht davon abhalten und schickt den nächsten Globus ins All. Drax führt dann nochmal genauer seinen Plan aus. Er hat 50 Globi vorbereitet. Die werden auf der Erde so verteilt, dass sie quasi einmal die Bevölkerung auslöschen. Mhm. Jeder Globus kann ungefähr 100 Millionen Menschen töten,
auch
was
random
verdammt viel ist.
Ja, wo ich mir auch schon wieder denke, halt random, dass er dann 50 runterschickt. Aber gut, okay.
Ja, also er rautet einmal die ganze Bevölkerung aus und kann dann eben seine neue Herrenrasse reinschicken und die bevölkert dann den ganzen Laden nach seinen Wünschen. Okay, das US-Raumschiff nähert sich, also es ist auch alles abnormal schnell irgendwie. Der Zeit spielt keine Rolle im All. Doch Drax ist auch vorbereitet, er hat einen Laser, lässt das Schiff anvisieren. Hat auch gar keine Angst, dass sein Plan scheitern könnte und möchte jetzt James und Holly die Druckluftkammer etwas näher bringen und damit ihre Route zu ihrer persönlichen neuen Welt eröffnen. Holly soll damit bei der auch die erste Frau im All werden, also da wissen wir auch, wo es zeitlich spielt. Mhm. Sie wäre damit quasi die erste weibliche Person im All. James fasst nochmal alles zusammen, also quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, lieber Hugo, alle nicht perfekten Menschen werden ausgelöscht. Zwinker, zwinker, Beißer? Fragezeichen. Drax sagt, ja klar, safe. Also das wäre dumm. Ich will keine hässlichen Menschen und weiß auch nicht ehrlicherweise, auf was du hinaus willst, Bond. Aber ja, die will ich auch alle loswerden. Beißer schaut dann mit seiner Lady einmal an. Sie schaut zurück. Also nonverbale Kommunikation findet statt.
Geht ja auch nicht anders.
Also
halt, Beißer kann ja nicht kommunizieren.
Noch nicht.
Ja, fair. Darauf wollte ich hinaus.
Beißer sieht dann halt ein, okay, irgendwie bin ich hier gerade auch nicht so wichtig oder bin auch nicht so Teil seines Plans. Also warum soll ich dann den Befehl befolgen, die beiden rauszuwerfen? Also verweigert das Ganze und schlägt da stattdessen zwei Wachen zusammen. Es kommt zu einem kurzen Kampf von den dreien, doch sie werden aufgrund der schieren Masse der anderen Wachen dann dingfest gemacht. Der Laser hat nun das Shuttle der Amerikaner im Visier. Doch kurz bevor gefeuert wird, zieht James die Notbremse. Klar, die war einfach mal griffbereit. Ist okay. Dadurch wird die Gravitation wieder ausgesetzt. Der Laser verfehlt sein Ziel. Alle eiern irgendwie super dusselig durch die Gegend. Also das, was wir eben nur mit den beiden hatten, machen jetzt alle diesen Affentanz. Okay. Dann werden Leute mit Raumanzügen rausgeschickt von beiden Parteien, also ins All nahe der Station. Und es kommt zum Laserkampf mit deinen heißgeliebten Pistolen.
Ja, ja, das ist ja vielleicht ein Fortschritt, aber erinnert mich doch stark an unsere Unterwasserkämpfe, die wir schon gehabt haben, die auch ein bisschen, ach, weiß ich nicht, ein bisschen globig aussahen. Und so fühlt sich irgendwie der Luftkampf bzw. der Weltraumkampf, da ist ja keine Luft mehr, in der Schwerelosigkeit auch ein bisschen an. Aber sie haben wenigstens die Waffen upgegradet, im Gegensatz zu Unterwasserkämpfen. Wobei, ich fand, glaube ich, fast sogar die Harpunen dann letztendlich geiler. Aber ist nur meine Meinung.
Ja, dann haben wir wirklich mit Abstand einen der dusseligsten Kämpfe nach Feuerball, da gebe ich dir recht, im ganzen Bond-Kosmos. Wir haben, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine Art schlechtere Star Wars-Auseinandersetzung.
Ich wollte gerade sagen, willkommen bei Star Wars letztendlich.
Und meine viel größere Frage an der Stelle, die Briten, also der Secret Service, entwickelt gerade so eine Waffe. Mhm. Drax hat die schon längst und die Amerikaner auch. Also irgendwie scheint es bei Abteilung Q doch nicht so zu laufen.
Ja, fair. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja, ist stark. Läuft.
Ja, also die Effekte sind ehrlicherweise gar nicht so scheiße, aber es ist halt einfach total wirr alles.
Ja, und ich frage mich schon auch, dann sind die da mit ihren Jetpacks unterwegs, so gefühlt. Ja. So, die haben keine Angst, dass sie sich da irgendwo im Weltraum verlieren oder so.
Guckt es euch gerne selber an, macht euch ein sehr eigenes Bild. Ich habe da ehrlicherweise keinen Bock, das im Detail zu beschreiben. Ich habe einfach kopfschüttelnd das Ganze nochmal zur Kenntnis genommen.
Ja, ich meine, letztendlich funktioniert es dann auch, um das vielleicht kurz zu ergänzen, dann musst du es nicht machen. Es funktioniert dann auch wie ein normaler Kampf von Bond und seinen Gegnern. So, du hast wieder zwei Seiten, die rennen aufeinander los, beziehungsweise in dem Fall schweben sie oder hovern sie oder whatever man sagen will, aufeinander zu. Und diesmal halt mit dem Special-Effekt, dass einfach so ein paar Lichtblitze durch die Gegend ballern. Das eine oder andere trifft irgendwen. Es gibt vielleicht die kleinere Explosion, auch mit einem großen Fragezeichen wie, aber okay. Also es ist jetzt keine Neuerfindung, außer dass wir es halt in die Schwerelosigkeit verlagert haben und dadurch eigentlich eher meiner Meinung nach ein bisschen globiger und wieder schlechter wird als Showdowns, die wir davor schon gesehen haben.
Nehme ich so hin. Das US-Shuttle schafft es dann auch anzudocken und quasi die Station zu infiltrieren. Die Gravitation wird wieder hergestellt und unsere drei neuen Freunde, also James, Holly und Beißer, öffnen den Angreifern dann die Türen. Doch, Globus Nummer 3 konnte auch noch abgefeuert werden. Es kommt dann zu einem großen Feuer-Laser-Gefecht im Kontrollzentrum mit jede Menge Explosion. Drax will flüchten, erkennt, ah, scheiße, irgendwie kippt gerade die Situation und ich möchte ungern das Zeitliche segnen. Also macht er sich von dann. James eilt natürlich hinterher, schafft es auch, Drax zu stellen, mehr oder weniger. Doch der findet eine Laserwaffe vor sich auf dem Boden und will James damit natürlich töten, um wenigstens diesen Erfolg einzuheimsen. Doch während James seine Hände hebt, um sich quasi zu ergeben, nutzt er seine Uhr, wir erinnern uns, mit den Pfeilen, um damit Drax abzuschießen und ihm ins Herz zu treffen. Wirft ihn dann abschließend noch aus einer Luftschleuse hinaus in den Kosmos und betitelt das Ganze unnötigerweise mit dem Satz: Ein kleiner Schritt für sie, aber ein großer für die Menschheit. Hätte man sich an der Stelle auch klemmen können. Hat mich da nicht so abgeholt, aber ja. Die US-Astronauten haben die Station dann unter ihre Kontrolle gebracht oder weitestgehend und den Globusstart zumindest unterbrochen. Also davon geht jetzt erstmal keine Gefahr aus, berichtet Holly James. Und die restlichen Kugeln sollen dann zusammen mit der Raumstation in die Luft fliegen. Dann sind die halt auch beseitigt, das Thema ist gegessen. Doch die drei Abgeschossenen, die müssen jetzt noch ganz dringend geholt werden. Ansonsten sterben ja 300 Millionen Menschen im schlimmsten Fall.
Dieses Zeitkontinuum, das da aufgemacht wurde, diese Zeitkomponente, die macht mich auch total fertig, muss ich dir ehrlich sagen. Die wurden vor einer halben Stunde abgefeuert vor einer Stunde. Da haben die sich erstmal ein bisschen auf die Mütze gekloppt und dann fällt ihnen ein, ja, vielleicht sollten wir die auffangen, bevor die auf die Erde auftreffen. Aber das Raumschiff von der Erde kommt in 5 Minuten da oben an und macht mal schnell Tabula Rasa oder was.
Ach, das weiß ist auch, ich nicht. Ich dachte beim ersten Mal schauen damals auch, ja gut, dann nehmen sie das jetzt halt in Kauf. Also da können sie jetzt auch nichts mehr machen. Ja. Die sind ja schon lange, lange unterwegs. Dann sterben halt ein paar Menschen. Aber sie haben es ja immerhin geschafft, dass nicht alle Menschen sterben. Ist ja auch eine Art von Erfolg. Mein Gott. Oder lass das halt irgendwie an die Erde durchgeben, dass die das Ding abballern noch frühzeitig.
Rechtzeitig abschießen. Ja. Es gibt ja nicht irgendwelche Vorrichtungen, das zu tun. Interkontinentale Raketen vielleicht. Wobei, dann sind sie schon innerhalb der
Atmosphäre.
Dann geht es ja wieder nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber ich meine, es ist ja oftmals, um vielleicht das doch kurz fertig nochmal zu machen, es ist ja oft unlogisch im zeitlichen Ablauf. Aber hier ist es so dermaßen krasse Unterschiede mit zehnerlei Maß gemessen, das weiß ich nicht, nee. Macht mich ein bisschen sprachlos.
Kann ich nachvollziehen.
Also ich frage mich halt, wer hat das Drehbuch geschrieben und wer hat dann gesagt, ja, also doch, finde ich eigentlich gut, machen wir so. Weiß ich nicht.
Die Raumstation erleidet dann das gleiche Schicksal wie jede andere Bösewichtstation oder Unterschlupf. Es fliegt natürlich alles wieder in die Luft. Kurz davor wollen James und Holly flüchten gehen. Und ja, James weist noch vorher den Colonel an, das Ding ganz schnell mit seinen Männern zu verlassen. Also die machen sich dann wieder los in ihr Raumschiff. Er und Holly nehmen Moonraker 5 mit einem integrierten Laser, so wie Holly weiß, um die drei Dinger halt noch abzuschießen. Der Colonel geht davon aus, die beiden kommen nicht mehr lebend raus und lassen sie zurück. Also da wird auch nicht nochmal groß nachgehakt. Man geht einfach davon aus, ja gut, die schafft es halt einfach nicht mehr an der Stelle. Beide schaffen es gerade noch so in den Moonraker, doch leider ist die Undock-Automatik blockiert. James versucht, will die irgendwie händisch lösen, man weiß aber, okay, das hat keinen Wert. Währenddessen Beißer und seine Angetraute machen sich einen ganz entspannten im Kontrollzentrum. Die finden sich bei der romantischen, netten Musik, heben sich noch hoch. Es ist einfach zauberhaft, neben ihm, um ihn herum fliegt alles in die Luft.
Und er winkt einfach easy darüber. Den gehört nur den beiden.
Ja, zum allem Überdruss macht dann Beißer auch noch eine Shampoosflasche mit seinen Zähnen auf. Beide stoßen an und er sagt, auf uns alles Gute. Also den One-Liner wollte man ihm dann noch mitgeben, dass er doch sprechen kann. James und Holly sehen Beißer zufällig auf einer Brücke stehen mit seiner Freundin und bitten ihn um Hilfe mit der Undock-Automatik. Da leistet seine Freundin alle nötigen Zusprüche, damit er das doch noch macht. Er verbiegt das Ganze irgendwie händisch und schon funktioniert's. Beide machen sich ab und Beißer und seine Dame des Herzens werden mit dem Kontrollzentrum abgetrieben. Doch die eigentliche Station fliegt in die Luft. Die beiden haben es jetzt irgendwie geschafft, mit einem anderen Ding zu entkommen, also dass ihnen nichts passiert. Damit sind die 47 Globi kaputt. Super. James sagt auch noch Holly, ja, die schaffen das. Sind ja nur rund 100 Meilen zur Erde, also die kommen schon irgendwie wieder heil nach unten. Und dann beginnt die wilde Jagd auf die Globen. Holly bekommt sie auf den Radar. Die ersten beiden können noch per Automatikmodus zerstört werden. Doch dann beginnen sie mit dem Eintritt in die Erdatmosphäre und dadurch wird der Winkel ein bisschen krass. Und es geht ihnen die Zeit aus, sonst zerbersten sie, weil sie halt zu steil fliegen. James muss also manuell ran. Das Shuttle beginnt schon zu verglühen irgendwie. James trifft erstmal nicht, bis es dann halt super spannend ist. Die Atmosphäre quasi mit dem Butterbrotmesser geschnitten werden kann und schafft es noch im letzten Moment, das Ding zu eliminieren. Das hat irgendwie was von Atari, irgendwie so die ersten Spiele, wo man Space Commander oder so gespielt hat und irgendwelche Kacke kaputt geschossen hat, aber ja. Der Colonel lässt zur NASA durchgeben, also wir sind jetzt wieder bei der NASA Bodenstation, dass Beißer und seine Freundin bei ihnen gelandet sind, also die beiden haben es Gott sei Dank geschafft, es gibt ein Happy End wenigstens bei denen. Holly hat auch ihre Position durchgegeben, sie kommen dann im Pazifik irgendwo runter. Und man freut sich nämlich, man hat nämlich gleich Bildkontakt mit den beiden ungewollten Astronauten. Ja, doch James und Holly treiben erstmal in der Schwerelosigkeit, also eine Experience, die James auch gerne mitnehmen wollte, im Frachtraum oder im Laderaum. Man freut sich wirklich den Ast ab im Kontrollzentrum. Ja, wir haben auch ein Direktbild ins Weiße Haus und in den Buckingham Palace, also alle wichtigen Leute werden die beiden gleich sehen, warum auch immer. Die Helden, die uns vor ganz, ganz großem Übel bewahrt haben.
Dabei wissen die unten ja eigentlich noch nicht mal, was da oben eigentlich abging. Der hat noch keine Information weitergegeben, was eigentlich der Plan vom guten Drax war, oder? Oder woher wissen die das? Ah, das hat vielleicht das Raumshuttle von den Amis schon gemeldet, das da oben.
Eben.
Ja. Natürlich.
Eben.
Mein Fehler.
Ja, das Bild steht und M und der Minister, also der Außenminister, sind fassungslos. Q sagt, er hat das Gefühl, James versucht wieder einzutauchen.
Auch ein starkes Wortspiel.
Dann bemerkt James irgendwann die Kamera, lächelt nett mit seinem charmanten Zähneblitzen hinein und zieht dann das Kabel der Kamera. Holly will noch einmal um die Welt mitgenommen werden. Sie düsen davon mit dem Titelsong im Hintergrund. Ja, es ist halt quasi ein ähnliches Ende wie beim Spion, der mich liebte. Also man wurde beim Akt erwischt und tut dann so, als wäre alles nichts gewesen. Und ja,
Easy.
deswegen auch ganz komisch, dass das M und der Außenminister so schockiert reagieren, weil
Ja,
wir hatten
es
es im
ist
letzten
Standard.
Teil, genau, wir hatten es im letzten Teil quasi identisch. Der Abspann läuft, wir kriegen natürlich alle wichtigen Leute nochmal namentlich erwähnt und erfahren, James Bond will return in For Your Eyes Only, diesmal wirklich. Also, wir wissen, der nächste Film, den wir uns anschauen werden, heißt im Deutschen In tödlicher Mission.
Vielleicht hätten sie ihn einfach direkt anschließen sollen, ohne ihn jetzt zu kennen, aber die ein oder andere Kritik haben wir, glaube ich, rausgefunden auf dem Weg wieder zurück in die Erdatmosphäre.
Ja, holla die Waldfee, du. Das
Vielleicht sind wir
sage ich
auch
dir
einfach ein bisschen
aber.
zu tief eingetaucht, ja, kann auch sein,
Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Also, es hat viel mit mir gemacht, leider nicht so viel Positives.
Ja. Kann ich verstehen. Also ich dachte so zur Hälfte letztes Mal echt noch so, ja, weiß ich nicht so genau, was du hast. Aber ist jetzt kein Banger, aber kann man sich anschauen. Gibt okaye Sachen, gibt Sachen wie immer, die kann man in Frage stellen. Stärksten Auftritt war es vielleicht auch nicht von verschiedenen Leuten, aber so furchtbar, dass ich ihm jetzt überall 0 Punkte geben würde, war er jetzt nicht. Und dann folgte halt Teil 2 und mir wurde bewusst, ja, wir haben vielleicht auch einen ähnlichen Geschmack.
Danke. Schön. Das bringt uns ja direkt zu den nackten Zahlen, nämlich zu unserer, ja, Lieblingskategorie, nämlich dem Ranking, wo wir jetzt die Chance haben, anhand von 7 Gesichtspunkten, die natürlich Weltklasse ausgewählt wurden, diesen Film in den Kontext des Bond-Kosmos einzuordnen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du so an Punkten mitgebracht hast. Ich habe gesehen, was ich an Punkten da habe und muss sagen, das hält sich alles sehr in Grenzen. Aber wir werden mal schauen, wie weit wir da zusammenkommen oder auseinanderliegen. Für euch nochmal, falls ihr das erste Mal dabei seid, jede Kategorie kann bis zu 10 Punkten, also man kann jede Kategorie mit bis zu 10 Punkten bewerten. 10 Punkte ist das Maximum, 0 Punkte wäre das absolute Minimum. Und damit kommt man auf eine maximale Gesamtpunktzahl von 70. Die wäre natürlich ein Weltklasse-Bond-Film, den man unbedingt gesehen haben muss, bevor man
Sehe
stirbt.
ich hier.
Und ja, okay, dann bin ich noch gespannter. Und null wäre natürlich desaströs und ein Film, den man ganz, ganz, ganz schnell verbrennen sollte und eigentlich nie hätte publiziert werden dürfen. Bisher waren wir immer relativ nah, also nee, Quatsch, wir waren in den vorangegangenen Teilen immer sehr, sehr gnädig, waren meistens über dem Mittelwert, eher im guten Bereich unterwegs, da war auch mal der ein oder andere Kracher dabei. Aber die letzten Filme, also seit der Moore-Ära, sind wir da so ein bisschen strenger geworden oder sie bekommt uns einfach nicht so gut, weil die Punkte so ein bisschen abgesackt sind. Wir schauen mal, wo sich Moonraker da einrenken wird. Ich bin, wie gesagt, gespannt wie ein Flitzebogen, was du da so mitgebracht hast. Ich meine mich aber zu entsinnen, dass du das letzte Mal angefangen hast und dementsprechend müsste ich diesmal voranpreschen mit der ersten Kategorie und da mal kundtun, was ich mir da so für Gedanken gemacht habe und auf welches Resultat ich komme.
Leg los, ich bin gespannt.
Also, wir haben die Titelsequenz, also den Bond-Song zum Film, sowie das Theme, was uns aufgemacht wird vor dem Film. Und das ist mal wieder nichts Neues. Also, das bemängeln wir jetzt nur seit geraumer Zeit. Dementsprechend müsste ich sagen, gut, dann kriegt er
Ungefähr
genauso
seit
viel.
8 Filmen.
Ja.
Wenn das jetzt der 11. ist, eigentlich seit 9.
Ja, müsste ich eigentlich sagen, gut, machen wir einen Deckel drauf, dann kriegt ihr die gleiche Punktzahl wie die davor, weil dann ist es ja fair, ist ja auf einer Ebene, ist nicht schlechter geworden, ist aber nicht besser geworden. Bums aus Mickey Maus. Aber was ich halt schockierend finde, sind diese sportlichen Übungen, die diese Schwerelosigkeit demonstrieren sollen, anhand des wahrscheinlich des Trampolin. Und es ist halt sehr bitter, wenn du genau im Film zuvor dieses Element schon aufgegriffen hast. Und das macht es nur wirklich nicht attraktiver. Also es macht es in dem Fall auf der Skala eher schlechter. Dann fand ich auch von allen Bessie-Songs, die wir hatten bisher, war das der langweiligste. Der hat mich wirklich aktiv in den Schlaf gesungen, hat mir nichts vermittelt von einem spannenden Kriminal-Action-Film, sondern wirklich von irgendwie einer Traumreise, auf die wir mitgenommen werden. Klar, also gut ist, okay, das Motiv des Films wird ersichtlich, es geht hier irgendwie um Schwerelosigkeit, tendenziell um Weltall, wobei das aus dem Song auch nicht so ganz klar wird, man hätte da vielleicht noch mal ein bisschen mit dem Theremi arbeiten können, damit es halt wirklich deutlich wird, okay, wir heben diesmal richtig ab, also da wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen, also wie gesagt, die Motive sind erkennbar, das ist gut, der Rest hat mich nicht geflasht, ist halt absolut kein Spektakel und damit halt ein Tick schlechter als die letzten sogar noch, so dass ich bei 3 Punkten angekommen bin und ganz, ganz dringend darauf baue, dass sich da mal was tut.
Wunderbar. Dann übernehme ich doch direkt an der Stelle. Viel zu ergänzen habe ich letztendlich auch nicht. Wir sind uns da sehr einer Meinung. Song vielleicht als erstes gefällt mir persönlich leider nicht. Ist natürlich ein Problem. Auch unabhängig, glaube ich, davon, dass er nicht zu Bond passt. Ist jetzt nicht ganz mein Genre. Insofern, ja, das will ich vielleicht ein bisschen außer Acht lassen, aber wie gesagt, es passt für mich auch nicht zu Bond. Ich habe mir auch aufgeschrieben, gute Nachtmusik. Also offensichtlich hat uns das auf der ähnlichen Ebene abgeholt, leider. Ist mir viel zu ruhig, fehlt mir die komplette Action für einen Film. Macht für mich keinen Geheimagentenfilm auf. Egal, ob das jetzt Bond ist oder sonst irgendwas mit Action. Sehe ich nicht. Beim Rest kann ich mich auch nur wiederholen. Ist halt einfach nichts Neues. Mir fehlt tatsächlich mehr als dir, glaube ich, die Verbindung zum Film etwas. Ich kann mit dem Gespringe wenig anfangen. Ich verbinde das halt, aber das liegt vielleicht auch an dem Opener. Den Schnitt, um vielleicht beim Positiven zu bleiben, finde ich geil. Irgendwie fällst du in ein Zirkuszelt und machst dann innen drin mit irgendwelchen Zirkuselementen weiter. Aber passt halt null zu Bond. Also die Idee, das dann aufzugreifen, okay. Aber ich habe ja schon davor bemängelt, warum der überhaupt das Zirkuszelt zum Einstürzen bringt. Wir erinnern uns, da fliegt der gute Beißer aus dem nahezu Weltall rein, überlebt und so weiter und so fort. Und mit diesem ganzen Gespringe, ja, ich finde, es hat nicht mal unbedingt was von Schwerelosigkeit. Ich kann verstehen, dass man es damit andeuten will, aber naja. Und dann kommen zwischendurch halt noch so diese Weltall-Sachen, wo du auf einmal die Erde von oben siehst, die passen für mich gar nicht da rein. Das hat irgendwie für mich keinen richtig roten Faden. Ich war kurz davor, 2 zu geben. Ich gebe heute 3, weil bei mir halt auch diesmal, glaube ich, das Maß voll ist. Das, was du letztes Mal hattest, den Moment habe ich, glaube ich, diesmal erlebt. Insofern drastischer Abfall zum letzten Mal.
Uiuiuiui. Na gut, dann schauen wir mal, ob es der Darsteller in Form des James Bond, gespielt durch Roger Moore, retten kann.
Ja, gegenüber dem Bond-Song und der Titelszene kann er sich schon retten. Aber ich tue mich auch diesmal mit dem Bond schwer. Er ist irgendwie, teilweise wirkt er ein bisschen passiv, lässt auch viel von anderen machen, wo er sich sonst krass in Action wirft. Dafür aber wirft er sich an jede Frau ran, die ihm über den Weg läuft. Also wirklich Chlorine, Manuela, Holly, eine nach der anderen wird auf die gleiche Art und Weise in selber Manier und teilweise sehr unangenehmer Manier erstmal angemacht und dann, wenn man es ganz drastisch sagen will, flachgelegt. Sorry dafür. Aber so fühlt es sich leider ein bisschen an. Zudem hat er dann so ein bisschen sehr machohaftes Auftreten gegenüber den Frauen, finde ich auch nicht so pralle. Und ja, dieses Beispiel eben, Freunde dürfen mich beim Vornamen nennen, das meine ich mit unangenehm. Fühle ich nicht so, muss ich leider sagen. Das ist dann auch so eine Spur drüber. Man kann überzeugt von sich sein, es gehört zu Bond dazu, aber so ist eher schmierig als überzeugt. Kontakt zu M, der hat es tatsächlich bei mir ein bisschen rausgerissen. Da fand ich, kam eine gute Komponente wieder zurück auf einer Ebene, wo sie sich sehr, na nicht comedyhaft, das wäre nämlich zu negativ, aber sehr spaßig unterhalten und sich gegenseitig ein paar Sprüche drücken. Das habe ich in den letzten Filmen vielleicht ein bisschen vermisst, fand ich ganz gut. Das bringt auf jeden Fall ein paar Punkte rein. Genau, das ist nämlich so die Art Späße, die ich, oder den Charakter auch, den ich dann an Bond eigentlich schätze oder der dazugehört. Ja, ein paar gekonnte Aktionen sind irgendwie auch dabei, die vielleicht auch ein paar Pluspunkte kriegen, wo sie sein Können aufblitzt, wo er den beispielsweise bei der Fasanenjagd den Mann aus dem Baum schießt, mal so nebenbei. Finde ich irgendwie ganz cool, das passt dann wieder zu Bond, kann man machen, aber insgesamt eben teils dann auch machohaft und überheblich, das kommt noch dazu, korrigiert ständig irgendwelche Leute, sei es Holly, sei es Q. Völlig unpassend, man fragt sich auch, woher er die ganzen Infos hat, als würde er in seiner Freizeit alles studieren, nicht nur einfach, sondern alles. Fühle ich einfach nicht so. Gibt in dem Fall 5 Punkte von 10.
Okay, da hast du mir relativ viel vorweggenommen. Ich bin auch bei 5 Punkten, also klassisches Mittelmaß. Boah, damit
ein
bisschen schlechter als beim letzten Roger Moore in Der Spion, der mich liebte. weil wir da diesen einen Moment Tiefgang hatten und hier hatten wir wieder mal zero Momente Tiefgang und das finde ich immer schwierig, wenn ein Charakter, der uns ja immer wieder vorgebildet wird, einfach gar keine Entwicklung macht oder gar kein Character-Building in der Tiefe bekommt, sondern nur rein oberflächlich. Klar, Roger Moore wieder mit viel Witz und Charme unterwegs, manchmal mir einfach zu viel des Guten. Ich erinnere da an die Szene in Rio, wo Manuela irgendwie den Hintereingang von dieser Fabrik anspricht und er sagt, das ist eine gute Idee, nach dem Motto, Hintereingänge findet er immer super. Also einfach eine Spur drüber und das nicht nur einmal, sondern in einer ziemlich hohen Frequenz und das nervt halt einfach. Und dann ist er halt nach wie vor nicht der Action-Typ. Das finde ich so ein bisschen schade, weil Connery hat es wenigstens probiert und da hattest du so Szenen, die einfach ein bisschen Bock gemacht haben und bei Moore fällt das halt so gänzlich weg.
Ja, ich würde sagen, Moore ist eher so der Beamte unter den Geheimagenten, der schiebt eine ruhige.
Also, was mich auch stört, ist einfach das Alter, was man ihm so langsam auch anmerkt. Das ist okay bei diesen ganzen normalen Szenen. Wie gesagt, Action haben wir ja sowieso nicht so krass viel im 1:1, sondern meistens mit Fahrzeugen bei ihm. Aber im Umgang mit den Damen ist das so langsam so, es kommt an den Geschmäckle ran. Mhm. Es wird noch schlimmer, aber es ist gerade schon auf dem Weg, wo ich sage, muss jetzt nicht so. Und dann hast du treffend gesagt, alles, was sich bewegt, ist für ihn quasi von Interesse. Und dann wird er auch mal ganz schnell übergriffig, wie bei Manuela. Also die kennen sich kaum, dann zieht er sich schon direkt aus, ungefragt. Es werden wieder Leute einfach so geküsst und so, ohne dass sie es wollen. Das ist halt einfach nicht schön. Und das braucht's auch nicht unbedingt, dass alles, was weiblich ist, früher oder später mit James im Bett landet. Also das holt mich da nichts ab. Ansonsten bin ich mit deinen Punkten d'accord. Deswegen kürze ich es an der Stelle ab und bin auch bei 5 Punkten. Also bisher haben wir einen Gleichstand. Komme ich zu Dr. Holly Goodhead. Da ist es sehr schade, dass sie durch die Masse an anderen Damen irgendwie untergeht. Also man hat ja wirklich bis zu dem Moment, wo sie sich in Brasilien wirklich zusammenschließen, zu kooperieren, nicht so eine wirkliche Ahnung, wer ist hier das Bond-Girl. Die erste Dame ist ja direkt gestorben. Manuela wird irgendwie etabliert und spielt dann keine Geige mehr, nachdem Beißer das auf sie abgesehen hatte. Okay, und dann ist es eben jetzt Goodhead geworden. An sich keine schlechte Wahl, aber mal wieder starke Anlehnung an den Vorgänger. Man hat wieder mal eine Agentin von einer rivalisierenden Agency oder von einem anderen Geheimdienst, so von einem anderen Geheimdienst, der natürlich vom anderen Geschlecht ist. Natürlich hat man erst Streitigkeiten, findet dann aber zueinander und das nicht nur auf beruflichem Kontext, sondern auch auf privaten Kontext oder Ebene. Und das brauchte ich jetzt halt nicht direkt im Anschlussfilm schon wieder. Also das hat mir nicht so viel gegeben. Zumal sie ja erst super kompetent wirkt, ja wirklich gar nicht James' Hilfe braucht anfangs, sondern ihr eigenes Ding macht, James sogar das ein oder andere Schnippchen schlägt, das fand ich sehr gut. Aber am Ende doch wieder die Jungfrau in Nöten ist, die von James gerettet werden muss, irgendwie so ein Stück weit. Und ja, das haben wir jetzt nur reichlich gesehen. Es ist auch ehrlicherweise keine Person, die für mich hängen bleibt, im Gesamtbild der Bond-Reihe oder des Bond-Kosmos. Deswegen ist es jetzt nicht besonders schlecht, aber mit Hinblick auf diesen Film ist sie sogar ein leichter Lichtblick, deswegen gebe ich da ganze 6 Punkte mal freundlicherweise.
Das klingt sehr gut, da bin ich tatsächlich auch direkt dabei. Also heute scheinen wir wirklich einen ganz genau denselben Geschmack zu treffen. Ich finde den Lichtblick einen sehr guten Ansatzpunkt. Ich habe mich gefragt und fand es dann, ja, wie ich sie am besten bewerten kann, was ist hängen geblieben und es war gar nicht so viel, was erstmal, wo ich gesagt hätte, jo, okay, die hat nichts schlecht gemacht, nichts gut gemacht, kannst du 5 Punkte geben. Ich finde aber positiv herauszuheben, hast du eigentlich auch schon gesagt, das ist eine recht starke Frau, macht ihr eigenes Ding und scheint darin eigentlich auch nicht wirklich schlecht zu sein. Das finde ich ganz gut. Hat Ahnung von dem, was sie tut. Ich meine, sie schafft es immerhin, bei Drax nicht aufzufliegen. Sie kriegt hin, den Moonraker da durch die Gegend zu fliegen. Das sei mal dahingestellt, ob ich das geil finde oder nicht. Aber wenigstens in den Sachen, die sie tut, wirkt sie jetzt nicht mädchenhaft oder wie jemand, der völlig fehl am Platz ist. Die Aufgaben, die ihr gestellt werden, sozusagen meistert sie ganz gut. Was ich auch okay fand, Bond wäre an der einen oder anderen Stelle ohne sie, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Weiß man natürlich nicht, vielleicht hätte er es auch gut in den Griff gekriegt, aber sie hat schon das eine oder andere übernommen Und gleichzeitig, wie du dann gesagt hast, haben wir aber wieder die Szene, wo sie draufgehen würde in der Seilbahn zum Beispiel. Da muss er sie dann wieder irgendwie retten und carryt die Situation mit einem geilen Move. Ja, und ansonsten gebe ich dir recht, es sind viele Parallelen, die wir leider halt im Film direkt davor gehabt haben. Ich finde ja, das habe ich ja letztes Mal dann auch schon gesagt, im anderen Film eigentlich ganz gut, wenn sowas aufgemacht wird. Da kann man, glaube ich, schon viel rausholen. Wobei ich die Geschichte Russland-England dann doch spannender finde als England-Amerika. Amerika haben wir vielleicht aber auch schon viel gehabt und ist jetzt auch nicht die krasse Konkurrenz wie vielleicht nach Russland mit Ost und West. Ja, letztendlich fand ich es auch recht lange, einfach sie ist so ein bisschen untergegangen zwischen den anderen Frauen. Recht lange, bis deutlich wird, dass sie das Bond-Girl ist. Dann wenigstens aber, finde ich, stellt sie Bond noch ein bisschen eine Aufgabe, dass er sie nicht ganz easy und einfach bekommt, sondern schon ein bisschen dafür wenigstens was tun muss. Deshalb 6 Punkte als ja, kleiner Lichtblick ist eine sehr gute Formulierung.
Dann schieß doch mal direkt den Schurken hinterher.
Den Schurken. Sehr zwiegespalten bin ich da tatsächlich. Ich finde zum einen eigentlich die schauspielerische Leistung des Schurken erstmal ganz gut. Kommt endlich mal wieder so ein bisschen mehr Kontra. Es gibt ein bisschen mehr Interaktion mit Bond. Er strahlt irgendwie so ein bisschen Souveränität gegenüber Bond aus. Also gerade auch auf seinem Anwesen oder in den Interaktionen hat wenig Bock, sich von Bond was sagen zu lassen. Und ja, macht so sein Ding. Das finde ich eigentlich erstmal ganz gut. Auch die Kaltblütigkeit, finde ich, passt sehr gut zu einem Schurke. Legt da beim Fasanenrennen Bond seine heiße Liebe durch die Dobermänner irgendwie um, sage ich mal. Oder lässt sie töten durch die Dobermänner im Wald. Juckt den nicht groß. Also solche Sachen, finde ich, sind ganz gut abgedeckt. Und lässt vor allen Dingen zum Beispiel in der Szene, als Bond das Labor hochgehen lassen will, M, Bond, Innenminister, alle ins Leere laufen. Auch eigentlich eine ganz coole Finte. Auch da habe ich natürlich während dem Film in Frage gestellt, ist das realistisch? Aber es ist zumindest eine Finte, wo ich finde, ja, da hat mal der Schurke so ein bisschen was zu tun und darf da auch ein paar Erfolge feiern, vielleicht letztendlich auch. Genau, deshalb seine Person, sein Charakter im weitesten Sinne wird natürlich nicht krass gebildet, aber es hat wenigstens so ein bisschen eine Ausstrahlung, aber der Rest reißt es halt dann wieder ein, muss ich leider sagen. Ich kann deshalb nicht so richtig über 5 Punkte geben und habe mich dann auch für 5 Punkte entschieden, weil halt einfach sein Plan kacke ist. Sorry, fühle ich einfach gar nicht. Erschließt sich mir auch letztendlich nicht. Die Pläne sind ziemlich hanebüchen. Was ich von seinem Handlanger halte, schwierig. Die Beziehung habe ich letztes Mal, glaube ich, schon eingerissen. Insofern, ja. Weiß nicht, die Liebesstory beim Handlanger zum Beispiel, die hat mich auch komplett gekillt. Vor allen Dingen an der Seilbahnstation, habe ich, glaube ich, auch schon im Film gesagt. Deshalb muss ich, also, ja, dadurch, dass er irgendwie ein paar Lichtblicke hatte, aber auch viel Mäßiges dabei ist, einige ich mich da mit mir selber auf die 5 Punkte in der Mitte. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, das ist ja, also, hat seine Fürs und Widers, würde ich behaupten. Ich bin da ein bisschen negativer tatsächlich. Also mich nervt es halt einfach, dass das Rad der Bösewichte nicht neu erfunden wird. Wir haben immer wieder das Gleiche, wir haben irgendwelche kühl wirkenden, berechnenden, sehr intelligenten Bösewichte, die alle menschlich totale Katastrophen sind, totale Narzissten sind, teilweise autistisch veranlagt irgendwie und gar nicht mal irgendwie diesen charmanten Bösewicht, der sich so ein bisschen in der Öffentlichkeit platziert, aber hintenrum halt Böses ist. Das haben wir ja nicht, wir haben immer dieselbe Scheiße irgendwie. Und bei Drax ist es mir extrem aufgefallen, weil der ist halt in seinem Job auch noch scheiße. Weil der hatte 20 Mal die Gelegenheit, Bond zu liquidieren, kriegt es halt einfach nicht auf die Kette und richtet 5-mal eine endgültige Verabschiedung an ihn, schafft es selbst auf seinem Anwesen nicht, James verschwinden zu lassen. Also komplett inkompetent. Und normalerweise bin ich ja noch so fair und gebe immer einen Punkt für den Handlanger oder so einen Spaß. Kann man sich hier aber auch klemmen, weil entweder wir haben den Stereotypen, also diesen Klischee-Japaner, der recht schnell, also der ja einfach gar nichts in der Rübe hat, also der, da kommt ja gar nichts bei rum. Oder man bedient sich einfach am Vorgänger, weil der so gut bekannt, also weil er so einen guten Ruf hat und schafft wieder Beißer ran. Nur die beschissene Version von Beißer, der nicht mal in seinem Job ansatzweise gut ist, war im letzten Teil ja auch schon eher nicht, aber gut, hard to kill oder so. Aber jetzt dreht er ja völlig frei. Jetzt wird er ja zum kompletten Comic-Character irgendwie. Also finde ich super, super schwierig. Und der Plan, Beim letzten Mal fand ich den schon scheiße und viel zu größenwahnsinnig. Diesmal ist es ja wirklich komplett ab Absurdum geführt. Also es ist ja so gar nicht greifbar mehr. Am Anfang hat man sich diesen ganz einfachen Ost-West-Konflikt bedient mit Raketen, mit irgendwelchen Sachen, die geklaut werden, mit Erpressungen oder Geheimnissen, also Sachen, die greifbar sind. Und dann dachte man sich irgendwie, wir werden größer und größer und immer größer und es muss immer noch eine Schippe drauf. Aber irgendwann, wenn du das Zahnrad zu lange drehst, ist es halt ab. Und an der Stelle ist es ab, definitiv.
Das hat ja Beißer auch schon zwischendurch gezeigt, dass man Zahnräder oder größere Räder einfach mal anhalten kann oder auch abreißen.
Also ich bin überhaupt kein Fan von Drax. Ich finde die schauspielerische Leistung beachtenswert, die ist gut. Fand einige Situationen auch oder einige Dialoge ganz treffend oder intelligent wirkend. Da gebe ich auch gerne Punkte für. Es war jetzt keine Witzfigur, das nicht. Also er hat schon irgendwie eine Erhabenheit, die du auch angesprochen hast. Also man nimmt ihn ernst, das definitiv. Aber mehr halt nicht. Und deswegen bin ich bei 3 Punkten. Macht mich nicht glücklich, bleibt bei mir nicht hängen. Ja, ist kein cooler Bösewicht.
Ja, würde ich vielleicht noch ergänzen, finde ich einen starken Ansatz zu sagen, ja, das Rad wird da nicht neu erfunden, auch bei den Schurken. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Da rege ich mich immer auf über die Eingangsszenen. Finde ich auch einen guten Punkt. Ich würde trotzdem mal bei den 5 Punkten erstmal bleiben. Ich korrigiere da jetzt nicht nach, aber ist auf jeden Fall was sich schon mal ändern sollte, was vielleicht auch so ein bisschen nervig ist, warum der jetzt hier nicht krass abschneidet oder so. Ja, definitiv.
Ja, und dann nicht mal irgendwie eine interessante Beziehung zu irgendwem von seinen Leuten, sondern es sind ja alles so wirklich komplett eigenständige Leute, die ja Familie, Freunde oder irgendwas, Beziehungen haben die ja alle oder wenige. Oder wenn, dann als Mittel zum Zweck, aber nun gut. Der Showdown, da mache ich doch direkt weiter und es wird nicht besser. Es ist für mich einfach ein sehr, sehr schlechter Star Wars-Abklatsch. Alles, was außerhalb dieses Raumschiffs passiert, möchte ich gar nicht thematisieren. Finde ich komplett Banane, finde ich nichts sinnig im Kontext Bond. Respekt an die Special Effects, also ist nicht ohne Grund da beim Oscar nominiert worden. Da hat man richtig in die Budgetkiste gegriffen und in die Zauberkiste. Das ist alles nett, aber für mich einfach im falschen Film verankert und damit komplett obsolet irgendwo. Dann dieser zeitliche Druck, der wieder künstlich irgendwie eine Atmosphäre erzeugen möchte. Wie immer, also gleich fliegt die ganze Bude hoch. Wir haben nur noch wenige Sekunden. Werden wir es schaffen, die letzten Globus rechtzeitig zu zerstören? Das ist ja auch alles jetzt irgendwie nicht gerade neu. Und dann gebe ich dir recht, diese zeitliche Kontinuität, ich begreife es nicht. Also ich begreife es wirklich nicht. Das gehört jetzt nicht unbedingt nur zum Showdown, sondern auch zur Story. Aber gerade im Showdown wird es ja richtig, richtig krass. Und das ist einfach kompletter Blödsinn irgendwo. Auch dieses Abschießen der Globi, das war auch, wie gesagt, eher wie so ein altes Atari-Game, was man da aus dem Hut gezaubert hat. Und deswegen, also es war jetzt im Raumschiff selbst, fand ich es okay, war gut. Die Gefechte außen, Respekt an die Special Effects-Abteilung, war nett. Ist für mich aber super unpassend gewesen einfach und nicht nachvollziehbar. Und deswegen bin ich da auch bei den gleichen 3 Punkten, also irgendwie so einen Anstandspunkt, einen für die Special Effects, einen für was innerhalb der Raumstation ist oder für die Aufmachung an sich und der Rest hat mich nicht so abgeholt.
Ja, Surprise ist bei mir natürlich auch nicht anders. Ich würde tatsächlich nur 2 Punkte geben aus besagten Problemen, die sich da ergeben. Ich will an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe überhaupt nichts, um das nicht falsch zu verstehen, gegen Science Fiction. Ich hau mir gerne irgendwelche Filme rein oder zieh sie mir rein, wenn das in sich schlüssig ist. Und für mich gehört diese ganze Weltraumlogik leider so gar nicht ins Bond-Universum, weil es da einfach für mich fehl am Platz ist. Das ist kein Auftrag für einen Geheimagenten, sondern das ist ein Auftrag für was weiß ich wen. Ich hoffe, so einen Auftrag wird es nie geben müssen, wie auch immer. Ja, deshalb, ja, der Kampf ist okay gemacht, ganz gute Effekte. Alles in sich okay, aber passt nicht da rein. Deshalb 2 Punkte für die kleinen positiven Aspekte und ansonsten vielleicht noch, um kurz die negativen zu nennen. Ich finde es einen unspektakulären Abgang von Drax. Da ist halt auch wieder so gar keine Interaktion. Bond geht auf die Knie, knallt ihn ab, schickt ihn raus, weg war's. Also ich weiß nicht, ob die Interaktion über eine Minute war. Finde ich zu wenig. Gravitation ja. Aus an finde ich irgendwie auch wild. Das macht so irgendwie was Schwieriges aus. aber ohne Gravitation wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, weil dann hättest du alles in Slow Motion drehen müssen, dann wäre es noch beschissener gewesen. Deshalb, vielleicht ist es sogar noch eine Rettung, wofür es einen halben Punkt gibt. Das Ganze in der Raumstation ist unübersichtlich. Man checkt es nicht so ganz. Es ist auch nicht wirklich lang gefühlt, aber ich habe die Zeit nicht genau angeschaut. Es war nur ein Gefühl. Und es lag aber nicht daran, weil er besonders gut war, sondern ja, ich war eher tatsächlich froh, als es vorbei war. Kampf mit Laserwaffen geht in die Richtung mit Science Fiction, unpassend ist es halt einfach nicht. Die Sinneswandlung von Beißer, weiß ich nicht, ob die sein muss, warum die sein muss, dass er auf einmal Bond und Co. aus der Patsche hilft, okay, ja, ihm geht es irgendwie auf einmal an den Kragen, deshalb können wir es von mir aus noch als Pluspunkt hinstellen lassen. Wusste ich auch nicht, dass ich sowas über Beißer mal sagen werde, aber ja, ist mir tatsächlich insgesamt zu wenig und auch einfach viel zu weit weg für mein persönliches Empfinden. Deshalb ist es eine sehr persönliche Wertung in dem Fall mit 2 Punkten.
Ja, eine sehr harsche Wertung, aber eine durchaus nachvollziehbare Wertung. Das hatte ich auch gerade vergessen, der Auseinandersetzung, das finale Auseinandersetzen mit Drax, wie gesagt, fand ich auch alles andere als spektakulär, deswegen... Ja. Ja, auch das hat jetzt nicht irgendwie noch eine persönliche Geschichte gelockt.
Ja, da stand halt auch wieder irgendwas anders im Vordergrund und Hauptsache man haut noch einen flotten Spruch hinterher und sagt so, keine Ahnung, kleiner Schritt, großer Schritt, tralala. Wo ich mir denke, konzentriere dich bitte aufs Wesentliche im Showdown, da will ich irgendwie ein bisschen was anderes haben als Geschwurbel. Sorry.
Alles gut. Dann kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight, aber du darfst natürlich erstmal vorlegen, den Schauplätzen.
Absolut. Bei Schauplätzen fällt natürlich alles rein. Wir haben die Raumstation schon angesprochen, die ich soweit okay finde. Die Moonraker weiß ich nicht. Deshalb konzentriere ich mich dann doch lieber mehr auf die irdischen Schauplätze. Die haben mir im Großen und Ganzen echt gut gefallen. Herausstach für mich irgendwie das französische Anwesen, wenn auch komplett fehl am Platz in den USA. Aber finde ich eine Story, kann man so aufmachen. Und das an sich als Drehort zu verwenden, fand ich cool. Hat mir ganz gut gefallen. Rio an sich finde ich halt eine coole Filmkulisse, wurde meines Erachtens auch ganz gut genutzt. Man kann vom Karneval halten, was man will, aber ist, glaube ich, ein Merkmal für da, kann man mit einbinden. Natürlich die schönen Hügel vor der Haustür wurden genutzt, hat man sogar ein bisschen Action reingebracht mit der Seilbahnaktion. Ob man die jetzt an sich cool findet oder nicht, ist auch dahingestellt, aber finde ich wurde ganz gut genutzt. Genau, den Rest... Das ist aber vielleicht so der persönliche Geschmack oder mein persönliches Interesse, fand ich dann aber auch schon wieder nur noch so, naja, ist jetzt für mich nicht unbedingt voll haften geblieben. Klar, das Kloster vielleicht noch, dass man da irgendwie was macht, kann man alles mit reinnehmen, aber ist jetzt, wie gesagt, nichts, was bei mir krass hängen bleibt. Deshalb bin ich da bei 6 Punkten, aber es ist ein Lichtblick in dem Film. Und wie gesagt, die Raumstation in sich hat es auch einigermaßen rausgerissen, wenn auch fehl am Platz.
Ja, da bin ich doch sogar ein bisschen euphorischer als du. Also ich muss sagen, in allen Filmen, die wir bisher geschaut haben, war das die größte Reise, die wir gemacht haben, von den Drehorten erstmal. Ja. Fand ich sehr, sehr schön. Hat mich auch an Orte mitgenommen, die ich selbst sehr gerne bereisen würde, wenn ich es noch nicht getan habe. Wir waren in Venedig, sehr, sehr schön gezeigt. Klar, es war immer viel Markusplatz, weil ehrlicherweise viel mehr kannst du da auch nicht abdecken. Aber einen schönen Eindruck vermittelt, also vor allem, wir haben auch immer dieses Basic-Touri-Paket zwar überall abgedeckt, das gehört so weit dazu, wir haben jetzt ja nichts Ausgefallenes gemacht, sondern immer das, was man als Touri auch machen würde, aber schafft ja so eine Art Sehnsuchtsort auf. Waren in Rio unterwegs, haben den Zuckerhut mal von uns von oben angeschaut, haben dann noch den Karneval mitgenommen. Wir waren in den USA, wir haben ganz richtig von dir gesagt, Little France quasi gesehen, mit dem kleinen Versailles, was nachgebildet wurde, auch wunderschön, gibt dir aber recht, war sehr unpassend. Wir hatten die Raumstation, die nachgezeichnet wurde, im Weltall, die Kontrollstation am Boden, Forschungslabor mit der Zentrifuge, die auch sehr, sehr schön angelegt wurde. Also man hat sich wirklich mit den Kulissen und den Drehorten alle Mühe gemacht und das auch wirklich, wirklich gut aus meiner Sicht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Unterschlupf jetzt von Drax in der Bodenstation von diesem Maya- oder Aztekentempel, den fand ich jetzt irgendwie nicht so ganz schlüssig. Von der Aufmachung her war halt einfach sehr unübersichtlich. Das war jetzt nicht so doll, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Wir hatten sehr viele Szenenwechsel, das war ein bisschen verwirrend. Aber generell war ich sehr, sehr happy damit und gebe ganze 8 Punkte mit Freuden für die Schauplätze.
Also dann die Schauplätze nochmal in einem anderen Setting für dich. Fair. Genau. Ja, also kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich fand jetzt meine 6 eigentlich auch nicht ganz schlecht, aber im Gegensatz zu deinen 8 sind sie schon popelig, gebe ich zu.
Ja, wirken dann eher mittelmäßig.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight, die Story. Und da komme ich wahrscheinlich wieder nicht aus dem Meckern heraus. James Bond hat für mich persönlich nichts mit Sci-Fi zu tun und der Film beweist es einfach relativ gut. Und allein deswegen kann ich da gar nicht so doll positiv werden, weil sehr viel auf diese ganze Schiene abgedriftet ist. Und man möchte gerne auf diesen Hype-Train von Star Wars mit aufspringen und hat den extra da reingeschoben. Ich habe das Buch gelesen, das hatte rein, also es gibt irgendwo kleine Ähnlichkeiten. Es gibt einen Moonraker, es gibt den Drax, aber James Bond betritt niemals das Weltall oder den Weltall. Niemals. Und das ist auch gut so, weil der hat da nichts verloren. Das muss ja auch nicht sein. Das, irgendwo hört es ja dann mit der Zuständigkeit, wie du es eben auch richtig gesagt hattest, einfach mal auf. Also das, man muss doch nicht alles entdecken auf dieser Welt, sondern sich mal wieder den einfachen Dingen widmen und die auserzählen. Das fände ich schön. Und es ist halt so absurd. Und dieser Film hat Szenen, die ich den schlechtesten der ganzen Reihe zählen würde. Unter anderem die Laserschlacht im Weltall. Unter anderem der Bond-Moment in Venedig, wo er mit der Luftkissengondel da über den Markusplatz pest. Und wie du treffend gesagt hast, da selbst die Taube zweimal hingucken muss. Also so ein komisches Zeug. Wir haben einen Beißer. Klar, das wurde absichtlich gemacht. Also da kann ja keiner zurechnungsfähig sein, der gesagt hat, ey, wir wollten da mal eine kleine Love Story aufziehen, sondern man wollte ihn ja absichtlich überspitzt darstellen. Aber warum denn so absurd lächerlich? Also, wie gesagt, im Film zuvor, bei Der Spion, der mich liebte, war ja schon irgendwie unsterblich. Und das hat schon für viele Augenbrauen Zucker geführt. Bei dir ganz, 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 ganz weit oben natürlich. Aber in dem Film ist er halt wirklich eine Witzfigur ab einem gewissen Teil und büßt seine komplette Bedrohlichkeit durch die Körpergröße, die Proportion einfach maximal ein. Es ist nett, dass du sagst, okay, der macht den Wandel vom Heel to Face. Das finde ich
hier prinzipiell... Saulus zum Paulus oder so.
Finde ich okay. Wollen. Warum nicht? Aber warum denn so krass überspitzt, so krass eklig unnötig? Das fand ich nicht geil. Und was viel schlimmer ist, den Plan von Drax versteht man ja erst wirklich ganz am Ende. Und dann bleibt, es ist ja nicht mal so, dass du diesen riesen Aha-Moment hast, sondern du kriegst ja immer wieder so kleine Snippets. Du kannst dir dann irgendwann so ein bisschen zusammenrechnen, okay, Arche Noah, bla bla bla, der wird wohl nichts Gutes im Schilde führen. Aber da ist kein krasser Aha-Effekt, wo du dann einfach sagst, ah, okay, warte mal, das war das Ganze. Jetzt ergibt das alles Sinn, sondern du machst da eine riesen Spurensuche, die in den Grundzügen okay ist, die ich für so ein Detektiv-Ding gut finde bis zu einem gewissen Punkt. Baust du auf und du weißt nicht wofür. Wir suchen den Moonraker, wir finden 6 von den Dingern. Ja, super, klasse. Es macht, also dieser ganze Aufmacher wird ja auch ebenfalls entkräftet, da man sagt, ja gut, er hatte ja schon 5 funktionierende. Hatte irgendwie anscheinend innerlichen Zeitdruck, dass man gesagt hat, okay, wir bauen jetzt nicht noch den 6., sondern wir nehmen das, was wir haben und holen uns den einen zurück. Ja, moin, ob es das jetzt sein muss, ich weiß es nicht. Also fand ich nicht gut. Er hat mich als Jugendlicher auch überhaupt nicht abgeholt. War ein Film, wo ich teilweise eingeschlafen bin, weil es entweder zu langweilig war und am Ende dachte ich mir halt, wo sind wir jetzt hier gelandet? Für mich einfach überhaupt keine Sehempfehlung, wenn man sich einen Bond-Film angucken will. Respektiere aber auch, weil es gibt durchaus Leute, habe ich mal mitbekommen, die den Film gut finden oder vielleicht einfach mal out of the box gedacht. Ist auch alles legitim. Ich gestehe euch da allen eure Meinung zu. Das ist auch gar nicht das Thema. Ich selbst finde ihn persönlich einfach scheiße und würde deswegen auch keinem empfehlen, diesen Film zu gucken, wenn du Alternativen hast, wie eben Goldfinger, wie eben Im Geheimdienst ihrer Majestät, Casino Royale, bla bla bla, kommen wir noch zu. Aber da gibt es so viel bessere. Dann brauche ich mir den nicht angucken. Und damit bin ich jetzt auch durch mit dem Thema.
Absolut.
Achso, zwei Punkte, sorry, habe ich vergessen.
Sehr gut, sehr gut. Wird spannend für das Ranking dann, ob Buch oder Film. Ich habe eine Tendenz, aber ich will ja meine Punkte dann auch noch sagen, das mal nur zu deinen Punkten. Ich schließe mich den 2 Punkten an, bin ich genauso, liegt daran, dass ich als Positives, was ich mir vermerkt habe, eigentlich nur okay fand, dass die erste Hälfte ganz in Ordnung anzusehen war. Und ich finde dafür, für die Story, die da lief, kann man 2 Punkte geben. War auch kein Banger. Es ist halt auch nur die Hälfte vom Film, deshalb auch nicht mehr. negativ, ich habe es davor schon gesagt, wie gesagt, dieses Thematische im Film schaue ich mir gerne an. Ich habe auch Star Wars angeschaut, etc. Alles gut, da kann ich auch die Stärken drin finden. Ist vielleicht nicht meine Lieblingsgenre, aber gebe ich mir, schaue ich mir auch an und bin nicht gelangweilt. Aber hat für mich in diesem Film, in diesem Universum nichts verloren. Ab dem Weltraumausflug bin ich in dieser Geschichte verloren gewesen. Da kam ich einfach nicht mehr dazu, das irgendwie geil zu finden. Dann war es wirklich so, ja, komm, wir schauen es noch zu Ende an. Ich muss vorbereiten, damit wir hier drüber sprechen können. Insofern, ja, im wahrsten Sinne des Wortes war mir alles ein bisschen zu abgespaced. Brauche ich nicht im Bond-Universum. So, dann gleiche Fragen wie du. Warum, was will Drax im Weltraum? Check ich nicht. Check ich vielleicht am Ende dann. Okay, er will eine neue Rasse, wie auch immer man es nennen will, schwieriger Begriff, aber eine neue Rasse da unten aufziehen, dazu muss er sich natürlich selber in Sicherheit bringen, gibt nichts anderes. Man hätte vielleicht auch im Wasser untertauchen können, haben wir im vorigen Film aber leider schon gehabt. Deshalb kann man sich natürlich vor den, ja, Fiolen, die da aus dem Weltraum geschickt werden, nicht retten. Zusätzlich hat er irgendwie eine Faszination vielleicht auch für den Weltraum, wunderbar, klasse, erschließt sich mir trotzdem nur bedingt. Ich frage mich auch, gibt es irgendeine konkrete Bedrohung eigentlich, die ihn dazu veranlasst, jetzt eine neue Rasse da aufzuziehen? Was findet er eigentlich scheiße auf der Welt? Warum will er die neue Rasse haben? Was nervt ihn? Die Leute sind ihm zu hässlich oder was?
Ja, was schwierig. Gottkomplex.
Ja, also ist mir doch alles ein bisschen zu wackelig, zu kartenhausmäßig aufgebaut. Und was mich, ich habe es auch mehrmals zwischendurch gesagt, in diesem Film auch sehr, sehr, sehr gestört hat, dass es mir einfach zu offensichtlich war oft. Ich wusste im nächsten Moment, das lag daran, weil man es ein bisschen comedyhaft machen wollte. Du hast auch die Szene da auf dem Markusplatz angesprochen mit Tauben und wer alles hinterher schaut. Da wird selbst ein Blinder zum Sehenden gefühlt, wenn Bond da vorbei hovert. Und dann folgten halt überall so offensichtliche Szenen. Der Typ hier, unser netter Chinese, Japaner, weiß ich nicht, Gehilfe, fliegt durch die Turmuhr. Bond stürzt in den Teich rein. Und noch 50.000 andere Sachen, wo ich immer wusste, wir kennen es aus den vorherigen Filmen, es ist kein neuer Effekt, es ist kein neuer Verlauf, es ist immer genau dasselbe und dann auch noch so offensichtlich angedeutet, dass es einfach, das hat mich auch sehr gestört, muss ich leider sagen. Deshalb 2 Punkte. Hart, aber fair.
Ja.
Und ich möchte an der Stelle vielleicht noch kurz einhaken in deinen Gedankengang. Natürlich akzeptiere ich auch jegliche Meinung, ich tausche mich auch gern dazu aus. Das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, unsere persönliche Meinung.
Genau.
Ist vielleicht auch ein Thema, was mich einfach nicht hundertprozentig abholt. Wie gesagt, hier andere Filme mit dieser Thematik konnte ich mir anschauen. Hier halt nicht, weil es nicht passt, meiner Meinung nach. Aber bin da auch gerne offen für neue Überlegungen von anderen Personen, die ich vielleicht noch so nicht gesehen habe.
Ja, und da muss man, glaube ich, resümieren und sagen, wären die Charakter nicht mittelmäßig gewesen und die Schauplätze bei dir mittelmäßig, bei mir ein bisschen besser sogar noch, ich glaube, dann hätte es den Film in unserem persönlichen Ranking komplett zerschossen, weil alles andere, ja, was nicht mit den beiden Hauptcharakteren und eben den Schauplätzen zu tun hatte, war katastrophal schlecht.
Schauspieler und Schauplätze in einem anderen Ranking und ich sag dir, der Film hätte zumindest mittelmäßige Bewertung gekriegt, wenn die Story einigermaßen okay gewesen wäre.
Ja, muss man sagen. Und das, glaube ich, hatte ich nur so randweise erwähnt, die Anlehnungen an vorangegangene Teile. Also da hat man wirklich das Gefühl, die sind teilweise planlos, was Neues zu erfinden, weil man sich wirklich super viel krallt, adaptiert, ein bisschen umschreibt. Aber es ist so deutlich. Und da frage ich mich halt wirklich, ja, dann macht doch lieber 2 Jahre mehr Pause, setzt euch mal vernünftig hin und überlegt euch mal ein neues Konzept oder einen neuen
Wurde
Ansatz.
Wurde ja letztendlich später dann auch gemacht. Vielleicht auch, weil die Produktionen einfach aufwendiger sind, aber da sind ja deutlich größere Zeitabstände zwischen den einzelnen Filmen. Ja. Also jetzt gerade, wenn man in die aktuelle Zeit schaut, tut dem vielleicht gut. Man weiß es nicht. Werden wir noch zukommen.
Werden wir sehen, auch im Vergleich zu den anderen mehr oder weniger. Also damit kommst du auf eine Gesamtpunktzahl von 29 Punkten. Also wirklich unterdurchschnittlich. Nicht katastrophal, aber unterdurchschnittlich auf jeden Fall. Und ich komme auf 30 Punkte, also auf einen Punkt mehr, wahrscheinlich größtenteils den Schauplätzen zugutehaltend. Damit ist Moonraker nun auf dem letzten Platz unseres persönlichen Rankings. Hat bei uns beiden der Mann mit dem goldenen Colt abgelöst. Ist jetzt quasi das Ende der Fahnenstange.
Zweimal Moore am Ende.
Nach wie vor unangefochten. Auf der 1 Goldfinger. Auf der 2 ist es Im Geheimdienst Ihrer Majestät von uns beiden. Da sind wir irgendwie immer gleich. Zwar die Punkte nicht identisch, aber gleiche Range. Und auf der 3 Liebesgrüße aus Moskau. Gut, dann packe ich unser Ranking mal wieder in den Schrank und jetzt müsst ihr 4 Wochen Geduld haben, bis dann das Ranking zu In tödlicher Mission kommt. Bevor wir jetzt aber Moonraker komplett wegpacken oder wegwerfen, je nachdem, haben wir noch eine weitere Kategorie, nämlich unser kleines pfiffiges Quiz, was euch ja auch immer die Möglichkeit gibt, mitzuraten, aber auch vor allem dich auf die Probe stellt, wie gut du im Vorfeld recherchiert hast, aufgepasst hast und. Bisher hast du einen grandiosen Lauf vor 2 Wochen auch wieder abgeliefert mit einer richtigen Antwort in der Drehfrage. Bleiben jetzt aber noch ein paar andere Fragen, denen du dich widmen könntest und hast jetzt mal wieder die Möglichkeit zu wählen. Ich hätte für dich die SchauspielerInnenfrage, die Fahrzeugfrage, die Auftragsfrage, die Drehortfrage und die Regiefrage. Welche darf es sein?
Puh, ich glaube, ich würde einfach wieder vorne bleiben. Das sind so Sachen, die erinnere ich mich, glaube ich, dann bei den Büchern nicht mehr. Deshalb würde ich, glaube ich, die SchauspielerInnenfrage nehmen. Mhm. In der Hoffnung, dass ich irgendwas beantworten kann. We will see.
Ich bin auch gespannt. Es ist eine Frage, die jetzt nicht zu 100% nur auf diesen Film abzielt, sondern übergreifend ist.
Okay.
Walter Gotell tritt in 6 Bond-Filmen auf. Welche Rolle verkörpert er dabei? Und hat natürlich in Moonraker auch einen Auftritt gehabt, sonst wird es ja keinen Sinn ergeben.
Ich weiß, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, beziehungsweise den Namen gesehen hatte. Es ist auf keiner der Hauptcharakter. Ich finde es spannend, schon mal den Fact zu haben, dass es jemand ist, der in 6 Bond-Filmen auftritt. Was ja eigentlich schon eher wieder für einen, in Anführungsstrichen, zumindest einen kontinuierlichen Charakter spricht. Boah, schwierig. Ist jetzt auch kein Schauspieler, den man, glaube ich, aus sonst irgendwelchen Kontexten krass kennt, ne? Oder ich zumindest tue mich gerade schwer. Vielleicht ist es aber auch einfach nicht meine Zeit an Filmen so richtig. Muss ich, glaube ich, in dem Fall passen. Ich weiß, dass ich ihn gelesen habe beim Vorbereiten. Wenn ich jetzt natürlich hochscrollen würde in meine Notizen, aber das wollen wir an der Stelle unterlassen. Das wäre Manipulation des Spiels, des Glücksspiels. Muss ich tatsächlich passen und bin gespannt, wer in 6 Bond-Filmen dabei ist. Schwach. Da wird die gute Serie durchbrochen. Schade.
Ich kann dir noch einen Tipp geben, vielleicht kommst du drauf. Er arbeitet nicht für den Secret Service, aber für einen Geheimdienst.
Ich hätte ja normalerweise Felix Leiter gesagt, nun kommt er in diesem Film halt gar nicht vor und war immer verschiedene Schauspieler.
Und du hast ihn bisher zum 3. Mal gesehen. Also 3-mal ist er noch ausstehend.
3-mal schon gesehen. Ja, es ist auch nicht unser guter Beißer, kann ich auch noch nicht 3-mal gesehen haben. Muss ich tatsächlich passen, weil auch, ja, ist ja auch kein Blofeld oder so mehr dabei, nee.
Es ist General Gorgol von den Sowjets. Wir hatten ihn erstmalig in Liebesgrüße aus Moskau, dann zuletzt in Der Spion, der mich liebte, jetzt aktuell in Moonraker, dann in Tödliche Mission sehen wir ihn wieder, ebenso in Octopussy und auch im Angesicht des Todes.
Okay, da muss ich sagen, Liebesgrüße aus Moskau hatte ich nicht auf dem Schirm. Jetzt natürlich die 2 aktuellen Filme irgendwie schon, aber da ist er mir nicht so haften geblieben, dass ich gesagt habe, oh, habe ich schon mal gesehen. Schwach. Obwohl ja der Name, wir bereiten es ja ein bisschen vor, hätte ja eigentlich hängen bleiben können, aber puh.
Ja, hatte aber wirklich auch nur eine kurze Szene in diesem Film gehabt. Im letzten war er deutlich präsenter, das stimmt, aber ja, gut. Keine Schande, es ist ein
spannendes Frage auf jeden Fall
bei Moonraker bisher, aber vielleicht hast du ja nochmal die Möglichkeit im Buch deine Kenntnis.
Ja, da wird dann abgeräumt, easy.
Unter Beweis zu stellen. Sehr gut. Jetzt können wir endlich diesen Film beiseite schieben und widmen uns in 2 Wochen dem ersten Teil von In tödlicher Mission. Natürlich 1:1 übersetzt, For Your Eyes Only. Also ist ja naheliegend. Auch wieder mit Roger Moore, mit vielen bekannten Weggefährten, aber leider ohne Bernard Lee, der hat diesen Film leider nicht mehr erleben können und konnte deswegen den M nicht noch ein weiteres Mal geben. Ein herber Verlust. Alle anderen sind aber uns erhalten geblieben und werden uns auch durch diesen Film begleiten oder zumindest die relevant sind. Und wir sind gespannt. Ich bin auch
schon gespannt, wie der neue Lee quasi dann wird, also der neue M in dem Fall. Ist ja durchaus kein einfacher Wechsel, glaube ich. Da kenne ich noch nicht, bin gespannt.
Genau, wir werden uns natürlich wieder bestens vorbereiten und euch in 2 Wochen mit einer neuen Episode beglücken. Und ja, hoffen, ihr hattet wie immer etwas Spaß daran, auch an dieser Materie, die uns eher zur Weißglut gebracht hat, aber vielleicht hat das ja auch nochmal einen anderen Charakter gehabt. Vielleicht seid ihr euch auch gar nicht unserer Meinung und findet Moonraker ist einer der besten Filme oder zumindest ein durchaus respektabler Film in der Bond, in der Bond-Welt. Das ist natürlich euch auch, wie gesagt, total legitimiert oder zugesprochen. Könnt euch gerne bei uns auch melden via Instagram, ihr wisst ja Bescheid, und uns eure Meinung zukommen lassen. Auch das ist kein Problem. Aber das war es auf jeden Fall für heute. Wir verabschieden uns, freuen uns darüber, dass wir doch das ein oder andere Mal gehört werden und der ein oder die andere uns treu ist. Und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn Leon wieder in die Welt von Roger Moore eintaucht. Diesmal dann leider ohne Beißer.
Sehr schade. Ich dachte schon, wenn Leon wieder in Rage gerät. Aber gut, das waren wir, glaube ich, heute beide. Deshalb wollen wir es kurz machen. Wir gönnen uns ein bisschen Luft bis zur nächsten Folge, damit wir da wieder ganz entspannt und relaxed mit neuem Elan rangehen können. Und ja, bis dahin eine gute Zeit. Viel Spaß bei der Folge. Oder wenn ihr das hört, habt ihr sie wahrscheinlich schon wieder gehört. Der Fehler zieht sich durch. Und freue mich dann aufs nächste Mal und auf dann offensichtlich einen neuen M.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.